Bei den MoTalks Wintergesprächen möchte ich wichtige Vertreter aus der Politik, und zwar von der SPÖ, von der FPÖ und von der ÖVP einladen, um mit ihnen darüber zu sprechen, was wir in Österreich nächstes Jahr so brauchen werden. Was wird wichtig sein in Österreich nächstes Jahr? Nachdem ich letzte Woche schon mit jemandem von der SPÖ gequatscht habe, habe ich heute einen jungen Mann bei mir, der Fan von guter Kulinarik ist, soweit ich weiß, aber auch Fan von guten Schnäpsen. Wenn er sie aber auch nur in Maßen genießt, weil sonst ist es kein Genuss mehr. Jetzt könnten sich viele denken, Helmut, das muss jemand aus deinem Freundeskreis sein, weil die Interessen sind relativ ähnlich. Ich glaube aber, dass wir einige Themen heute auch ansprechen werden, wo wir dann doch unterschiedlicher Meinung sind. Und gerade deshalb bin ich auch froh, dass du heute da bist und dass ich jemanden aus der FPÖ da habe, um über die Themen für Österreich zu diskutieren. Herzlich willkommen, Sebastian Schweighofer.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
Der Weg war beschwerlich. Du bist mit dem Zug gefahren, aber du bist jetzt eigentlich relativ pünktlich gekommen, ne?
Ich bin jetzt völlig pünktlich gekommen. Also die ÖBB war dankbarerweise bei der Abfahrt 7 Minuten zu spät, sonst hätte ich einen Zug verpasst. Und dadurch bin ich noch pünktlich hierher gekommen für die heutige Aufnahme.
Das ist immer, oft, wenn ich am Weg in die Arbeit bin, freue ich mich, wenn irgendwie die S-Bahn so 2-3 Minuten zu spät ist, weil dann sieht es genau noch aus, dass ich hinlaufe. Meine Frau führt mich meistens zur S-Bahn, weil wir ein bisschen weiter abseits wohnen, mit dem Auto. Du bist im Jahr 2000 geboren. Deswegen habe ich schon gesagt, du bist ein junger Mann, zumindest im Vergleich zu mir bist du ein sehr junger Mann noch, 9 Jahre jünger als ich. Du hast eine Kochlehre gemacht im elterlichen Betrieb, deswegen habe ich jetzt angenommen, dass du für ein guter Kulinarik bist, weil du dich auskennst.
Ja, ich habe mir gedacht, da gibt es auch andere Hinweise bei mir, aber wenn es die Kochlehre war, dann trifft sich's gut.
Weil es ist auf jeden Fall eine gute Basis, ne? Aber du hast dich 2019 dann selbstständig gemacht. Du hast die Schnapsbrennerei übernommen von jemandem, den du schon kanntest und der keine Nachfolge hatte, wenn ich das richtig gelesen habe.
Richtig, genau. Also ich komme aus einem kleinen Ort, Salbach Hinterglemnitz, also da kennt man sich. Und in direkter Nachbarschaft war eine Schnapsbrennerei und ich habe dort sozusagen die Möglichkeit ergriffen, habe diese Schnapsbrennerei gekauft zum damaligen Zeitpunkt und habe mich dann halt dort als Schnapsbrenner selbstständig gemacht.
Aber hast du dich schon auskennt mit der Schnapsbrennerei?
Tatsächlich überhaupt nicht. Also ich habe Schnaps bis dahin nur von Konsumentenseite aus betrachtet und habe aber die Möglichkeit gehabt, durch den ehemaligen Schnapsbrenner dort sozusagen einen Schnellsiederkurs zu machen. Es reicht auch in Österreich. Schnapsbrenner ist ein offenes Gewerbe, wie Kebabstandl zum Beispiel, sage ich immer. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt nicht eine Fachprüfung oder was, die du ablegen musst, um eine Lizenz zu erwerben, sondern im Prinzip darf sich jeder Schnapsbrenner nennen einmal grundsätzlich, jeder, der die Alkoholsteuer dann auch abführt. Ich habe aber relativ schnell so gewisse Synergieeffekte entdeckt zwischen der Kochlehre und dem Schnapsbrennen. Ich habe immer gesagt, Kochen ist im Endeffekt einfach nur wissen, wann Dinge fertig sind. Das ist beim Schnapsbrennen ganz ähnlich. Also wir haben dort über 60 verschiedene Sorten Schnaps und Liköre gemacht. Aufgrund einer guten Datenlage an Rezepten war das sozusagen mit den Likören ganz einfach. Das sind ja einfach nur Alkoholmischprodukte, während Schnapsbrennen halt sehr viel mit Gefühl zu tun hat. Also das ist der Politik gar nicht unähnlich. Schnapsbrennen ist Prozess, der läuft in Wellen ab. Also zuerst hast du einmal die Frucht. Du hast zum Beispiel Birnen und dann werden die Birnen vermeischt und dann.
Du brauchst ja ganz viel, oder? Bei Birnen, die Williamsbirne magst du ganz gerne.
Tonnenweise,
richtig.
Ja, ja.
Die Williamsbirne und dann brauchst du ganz, ich war verwundert, ich weiß nicht mehr, wie viel Kilo das waren, das brauchst für einen Schnaps.
Wir haben tonnenweise Birnen verarbeitet. Für einen Liter Schnaps haben wir immer gerechnet ungefähr 20 Kilo Birnen. Ja. Also das war sozusagen der Maßstab.
Der Schnaps lässt dich auf jeden Fall schneller
zu meischen.
20 Kilo Birnen essen.
Du meischst dann ein, ja, und dann kommt die Hefe dazu und das gärt dann vor sich hin über einige Wochen, wird immer wieder mal durchgerührt und dann beginnt eben der Brennprozess. Das heißt, da kommt eine Brennblase hinein und wird dann erhitzt von unten und dann teilt sich die restliche Flüssigkeit vom Alkohol. Der Alkohol steigt auf und kommt als Schnaps heraus. Ja. Und das im Prinzip das auch einfach nur die Tatsache war, stelle fest, wann Dinge fertig sind, haben mir einen relativ großen Schub gegeben und relativ schnell die richtigen handwerklichen Fähigkeiten gegeben. Und dadurch war ich dann innerhalb kürzester Zeit eigentlich durchaus renommiert innerhalb der Branche und
habe viele Preise gewonnen,
ja. Dankbarerweise. Ja. War ein sehr spannendes Kapitel, geht sich aber heutzutage neben der Politik nicht mehr aus. Aber eins ist ganz sicher, sobald ich irgendwann wieder mal Zeit habe, ist das Erste, was ich mir anschaffe, eine dementsprechende Gerätschaft.
Sehr, sehr cool. Also ich bleibe sowohl beim Schnaps als auch beim Kebab auf der Konsumentenseite. Ich bin froh, dass es Profis gibt, die da was Gutes fabrizieren. Dein Papa war selber 2 Jahrzehnte im ÖVP-Gemeinderat. Also du hast in der Politik schon einen Anknüpfungspunkt gehabt. Du hast dich aber 2021 oder vorher schon bei der Freiheitlichen Jugend Salzburg engagiert und du bist dann aber auch Landesobmann geworden von dem Ring Freiheitlicher Jugend mit 21 Jahren.
Richtig, genau, ja.
Wie war da dein Weg? hast dem Papa gesagt, Papa, ich gehe zu einer anderen Partei, und dann war das easy, war das kein Problem? Weil
also man muss, glaube ich, das ein bisschen auseinanderzerren, also dass sozusagen mein Weg nie zur ÖVP gehen würde, war relativ früh klar, weil ich immer schon ein sehr patriotisch gesinnter Mensch war und mich sozusagen einfach in dieser Systempartei überhaupt nicht wiedergefunden habe. Also die ÖVP ist in den Bundesländern, wenn man dann auf die Lokalpolitik schaut, halt einfach ein Verbund von Menschen, die jetzt sozusagen da wahrscheinlich ohnehin noch zumindest in den Regionen oft das Beste für die Region wollen, aber eine Partei, die überhaupt keine größeren Konzepte mehr mitbringt in der heutigen Zeit. Und da habe ich mich nie gesehen, dass ich sozusagen einfach Teil dieses langen Glieds werde, wo man einfach gar nicht weiß, was will die Spitze, was ist sozusagen deren Idee für einen Staat in unserer heutigen Zeit.
Mhm.
Und aus dem heraus, glaube ich, war das jetzt auch kein großer Schock für meinen Vater. Also wir haben ein gutes Verhältnis darüber gehabt. Er war auch sozusagen mit im Zuge der ganzen Corona-Maßnahmenpolitik eben auch mit der Politik der ÖVP nicht mehr einverstanden, auch vorher schon mit vielen wirtschaftlichen Entscheidungen. Also das war nicht so, dass der sozusagen...
Das stimmt, das war schon die Corona-Zeit.
Ja, ja.
Das habe ich gar nicht so verknüpft.
Dass der da Besitzansprüche an die politische Meinung seiner Kinder gestellt hätte. Mhm.
Und deine Einstellung war immer schon, dass dich immer schon aufgehoben gefühlt bei den Freiheitlichen?
Ja, richtig. Also ich war immer schon patriotisch gesinnter Mensch und habe nie was anderes gewählt als die FPÖ.
Und dann bist du auch relativ gut angekommen, ne? Ich meine, Landesobmann mit 21, okay, das ist noch bei den Jugendlichen, aber vor allem, du bist ja 2024 in den Nationalrat eingezogen.
Richtig.
Kann es sein, als jüngster Abgeordneter?
Als jüngster Abgeordneter dieser Gesetzgebungsperiode, ja. Und vor allem, was mich ein bisschen stolz macht, ganz ehrlich, als erster 2000er tatsächlich. Ja?
Mhm.
Also ich bin der Erste, der in den 2000er Jahren geboren ist und in den Nationalrat eingetreten ist. Also ich sage immer scherzhaft, ich vertrete sozusagen ein ganzes Jahrtausend.
Das ist krass, das stimmt, du bist schon sehr, sehr jung. Deswegen hätte ich das noch gar nicht verknüpft, dass als du 21 warst, eben schon Corona war. Weil du wirst merken, irgendwann ab den 30ern ist dein Zeitverständnis ein ganz anderes als noch davor. Wie war das für dich dann in den Nationalrat zu ziehen? Ich meine, deine Verantwortlichkeiten haben sich ja dann schon stark geändert und dein Wirkungsbereich ist vielleicht auch größer geworden, nehme ich an. Aber ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang, dass man auch relativ hilflos ist. Was tue ich denn da jetzt? Wie kann ich jetzt meine Einflussmöglichkeit nutzen?
Also ich muss sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe und vor allem auch sehr dankbar über die Art, wie im Freiheitlichen Parlamentsclub gearbeitet wird, weil es ist eigentlich eine sehr sanfte Landung dort gewesen, weil du mit jedem auf Augenhöhe sprechen kannst, weil es sozusagen keine Zickereien untereinander gibt, weil es eigentlich ein grundsätzlich extrem positives, extrem erhebendes Arbeitsklima dort ist. Also ich habe relativ schnell dann verstanden, wie funktionieren die parlamentarischen Prozesse dort, wer ist für was zuständig, und so bin ich eigentlich nie in diesen Leerlauf hineingekommen, sondern es war eigentlich im Prinzip ab Stichtag Angelobung so ein konstanter Learning-Prozess, und der hat meiner Meinung nach auch relativ gute Früchte getragen in meiner Person. Also ich kann mich sozusagen im Parlament bewegen, ohne dass ich grobe Schnitzer mache.
Okay, das ist ein gutes Onboarding, würde man so auch sagen. Nein, in anderen Unternehmen zumindest, wo ich mich da auskenne, in denen ich arbeite. Ich habe jetzt noch ein Thema, das haben wir in unserer Vorbesprechung nicht angeschnitten. Wir können es auch schon cutten oder nur kurz anschneiden, aber ich fand es dann interessant, gestern auf Nacht noch, als ich ein bisschen am Handy nochmal angeschaut habe. Und zwar gab es ein kontroverses Kinderbuch. Jetzt habe ich von gestern auf heute, auch weil ich muss ja noch meinen Hauptjob machen, keine Zeit gehabt, das zu kaufen. Aber ich habe darüber ein bisschen was gelesen.
Bekommen.
Kann man das geschenkt bekommen?
Das kann man nicht kaufen.
Das kann man
also
gar nicht kaufen.
Es gibt keinen Verlag, der das sozusagen von uns abgenommen hat. Wir haben das einfach nur als so ein bisschen Jugendprojekt gemacht für einen Wahlkampf.
Ich dachte, dass man das so auf Amazon oder so wahrscheinlich noch irgendwo kaufen kann, Nein. Aber Ein-Click-Delivery war mir zu langsam für gestern Nacht auf heute.
Na, also das heißt, es gibt Reseller mittlerweile, weil es wird sicher irgendwann so ein gefragtes Werbeartikel sein. Ja. Aber man kann das Kinderbuch nicht kaufen. Ich glaube, du sprichst Andi Adler an, oder?
Genau. Ah, Andi Adler war das? Dann habe ich mich verschrieben mit Armin Adler. Oder war es der Armin?
Es war der Armin, glaube ich.
Armin
also, ist ja schon so eine Weile wieder her, aber Andi oder Armin hast du, glaube ich, war der Armin Adler. Ja.
Es ist ja beides in Ordnung. Aber ich habe gelesen, auf der einen Seite, es gab ja viel Kritik zu diesem Buch auch. Das heißt, auf der einen Seite war die Haltung von dir auch, dass es in dem Buch um Heimat, Gemeinschaft und den unerschütterlichen Willen geht, das Richtige zu tun.
Mhm.
Während ich aber Kritik gelesen habe, dass es um Herabwürdigung anderer Politiker und Minderheiten geht. Und das ist natürlich jetzt journalistisch nicht sehr wertvoll, dass ich das nicht selber gelesen habe. Aber ich habe mir gedacht, wir sprechen das trotzdem kurz an. Vor allem, weil du auch gesagt hast, dass es dir super wichtig ist, dass das eigentlich ein Zeichen für Meinungsfreiheit ist. Dieses Buch auch so zu veröffentlichen, wie es ist. Und auch als Gegenstück zu Lesungen von Drag Queens zum Beispiel, die stattfinden.
Richtig.
Genau. War das dein Interesse? War das denn im Wahlkampf dein Interesse, weil es eben Lesungen von Drag Queens gibt, dass du da ein Gegenstück dazu hast? hörst.
Also grundsätzlich wäre es jetzt zu viel des Lobes, wenn man einfach nur sagt, war es dein Interesse, weil wir das ja als Gruppe geschrieben haben. Mhm. Also es hat mehrere Autoren gegeben, das ist im Zuge eines Arbeitswochenendes sozusagen entstanden. Und was ganz wichtig ist, ist ein bisschen die Einschätzung davon, was ist das wirklich. Ja? Also es ist ein wunderschön illustriertes Buch und ich lasse dir gerne eines zukommen, dann haben wir es sozusagen auch einmal wieder verschenkt. Aber
sehr gerne.
Es ist jetzt nichts, was du dezidierst deinen Kindern beim Einschlafen vorliest. Ja? Mhm. Also das ist sozusagen ein Vehikel. Die Idee eines Kinderbuches ist die einfache Illustration einer komplizierten Sachlage. Ja? Wenn man jetzt behauptet, das Buch würde Minderheiten herabsetzen, dann würde ich gerne einmal fragen, welche. Also was genau ist konkret die Minderheit, die in diesem Buch beschrieben wird, weil es geht in diesem Buch nicht um Herkunft.
Mhm.
Also keiner sozusagen der Protagonisten dort ist, sind alles Vögel. Also ich denke nicht, dass Vögel eine Staatsbürgerschaft haben.
Ja, aber es geht ja um Heimat, oder nicht?
Ja, selbstverständlich geht es um Heimat, aber ja. Heimat hat ja ein Vogel auch. Heimisch in einem Nest zum Beispiel. Ja. Also was daraus gemacht wurde und was es wirklich ist, sind zwei Paar Schuhe. Ich denke aber, dass dieses Buch sozusagen auch keine Entschuldigung braucht. Es ist, was es ist, ein Teil satirisches, ein Teil ernst gemachtes Machtwerk, das im Zuge eines Wahlkampfs entstanden ist und das eine durchwegs positive Message rüberbringt. Ja, die steht doch nirgendwo anders geschrieben. Und ich sag, wir sprechen ja immer wieder über Satire. Und Satire darf alles.
Mhm.
Aber wenn ich dann gleichzeitig hergehe und sage, naja, es ist Verächtlichmachung, wenn ein Vogel eine Gewälzter ist, ja, und die eventuell eine Nähe haben könnte zu einer real existierenden Person. Wenn ich da schon die Grenze ziehe, was Satire nicht darf, na gut, dann haben in diesem Land wahrscheinlich auch einige Zeitungskarikaturisten in den nächsten Jahren und Monaten und Jahren einige Probleme.
Mhm. Dann müssen die Leute, die es gelesen haben, die eine oder die andere Meinung vertreten, gerne das kommentieren und uns schreiben, gerne unter dem Podcast, wo auch immer ihr das gerade hört. Auf Spotify kann man zumindest Kommentare hinterlassen. Würde mich interessieren und ich freue mich natürlich, wenn du mir das Buch zuschickst, weil dann kann ich mir auch ein eigenes Bild darüber machen, aber dann müssten wir nochmal drüber quatschen, weil ich kann ja nicht einfach eine Rezension online stellen. Wir haben ja schon gesagt, wir diskutieren gerne gemeinsam, weil das machen halt nicht viele und Das ist aber wichtig, dass wir das tun, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen haben. Jetzt geht es aber hier auch schon um das Thema Meinungsfreiheit. Bist du der Meinung, dass jede Meinung erlaubt sein sollte? Weil ich bin immer, mir hat vor kurzem jemand in der letzten Folge, eine Kabarettistin, erklärt, dass es so etwas wie das Toleranzparadoxon gibt. Und ich musste zugeben, ich kannte den Begriff noch nicht. Mhm. Sie gesagt hat, naja, man will tolerieren, man will tolerant sein, aber es gibt Grenzen von dem, was man tolerieren will und wo man tolerant sein will. Weil natürlich, wenn jetzt jemand sagt, Moi, ich möchte dich umbringen, logischerweise will ich da nicht tolerant sein.
Aber ist das eine Meinung?
Ja.
Also ich würde sagen,
ja, dann wurde sozusagen umgebracht.
Wir können ja mal Meinungen sozusagen ein bisschen zusammenordnen. Ja? Hm. Also Mohit, ich will dich umbringen, ist meiner Meinung nach keine Meinung, sondern sozusagen, ich kündige eine Straftat an.
Ja.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja,
ja, aber Mohit, du gehörst irgendwas. Weißt du, Mohit, du gehörst umgebracht zum Beispiel. Das geht jetzt in meine Richtung, aber sagen wir mal was anderes. Es gibt ja auch Themen in Bezug auf Linksextremismus. Und darüber wollten wir heute auch quatschen, wo es Sachen gibt, wo du sagst, hey, das ist einfach nicht in Ordnung.
Ja,
da gibt es ja einen Punkt, wo wir auch sagen, da wollen wir nicht mehr tolerant sein, oder?
Beim Thema Meinung fast Absolutist. Ja. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass du mir einen Punkt erklären kannst, wo ich sage, okay, das ist sozusagen außerhalb der Regel. Aber grundsätzlich sollte für Meinungen Freiheit gelten. Ja?
Mhm.
Und dieses Toleranzparadoxon, wenn du es angesprochen hast, das ist meiner Meinung nach wirklich einfach relativ eine billige Ausflucht. Also die Idee ist ja sozusagen, dass die Toleranten tolerieren und deswegen werden die Intoleranten immer stärker und deswegen müssen die Toleranten die Intoleranten bekämpfen, damit sozusagen die Toleranz obsiegt letztendlich. Ja?
Oh Gott sei Dank haben wir schon Kaffee-Intus, ich muss da noch mitkommen.
aber der Punkt, den ich machen will, ist, wer definiert die Toleranten? Also dürfen sich die Toleranten sozusagen einfach nach Selbstauskunft die Toleranz zuschreiben und dann auch gleichzeitig definieren, wer sind denn die Outgroup? Also wer ist die Outgroup der Nicht-Toleranten? Also wenn das sozusagen der letzte Punkt ist, dann ist das meiner Meinung nach Tyrannei. Und nichts anderes.
Ich habe dazu eine Meinung und die ist vielleicht auch nicht die richtige, aber wir wissen auch, ich bin hier der Podcaster mit vielen Fragen und du bist jetzt jemand, der sich damit auch mehr auseinandersetzt. Also ich habe auch kein Problem damit, mit etwas falsch zu liegen, aber ich möchte meine Ideen gerne trotzdem besprechen. Und ich denke mir schon, das denke ich mir oft, gerade in den letzten Jahren, wo die Gesellschaft sehr gespalten ist, eine Entwicklung stattfindet, in der eben, wie wir eingangs auch gesprochen haben, die Leute fast gar nicht mehr miteinander reden, auch wenn sie unterschiedliche Meinungen Meinung haben, was schade ist, weil es wäre komisch, wenn alle dieselbe Meinung hätten. Es wäre schon okay, dass man unterschiedliche Meinungen hat und darüber diskutiert. Und gerade in dieser gespaltenen Gesellschaftsentwicklung, die man hat, denke ich mir schon, dass wir sagen können, gerade jetzt als Österreich ist das Land auch ein bisschen kleiner als andere Länder, dass wir sagen, hey, das ist ein Rahmen, in dem möchten wir uns bewegen. Das ist unsere Kultur, das sind unsere Werte. Ich glaube, da können wir, werden wir vieles finden, wo wir beide uns auch einigen, was da dazugehört. Und was wir gerne haben möchten, in welcher Welt wir uns bewegen, in welcher Gesellschaft. Und da glaube ich schon, dass es einen Rahmen geben darf, in dem wir uns einigen. Zu sagen, wenn du dich jetzt außerhalb dieses Rahmens befindest, tolerieren wir das nicht, soll für mich nicht gleich heißen, du bist irgendwie abgeschrieben. Ich glaube auch nicht wirklich, dass wirklich wer gecancelt wird, weil die meisten kommen alle wieder zurück. Aber ich glaube auch nicht, dass das sein muss, sondern ich glaube, dass man ja sagt, hey,
Charlie Sorry, Kirk hat wenig Chance, wieder zurückzukommen. Ja.
Das ist natürlich ein super schwieriges Thema. Und natürlich, wenn jemand, also wenn es in so ein Extremes geht, wie eben dieser Extremismus, wenn jemand stirbt, ist es was anderes. Aber das ist Gott sei Dank nicht in der Regel der Fall. Gott sei Dank leben wir in einer Welt, hier bei uns in Österreich, wo das in der Regel nicht passiert. Noch, Gott sei Dank.
Und aufeinander aufbauende Prozesse. Mhm. Also diese, natürlich ist es ein Extrem, so ein Mord, so ein Kaltblütiger. Aber es beginnt ja damit, dass ich sozusagen dämonisiere, dass ich sage, da ist jemand, der hat schlicht und ergreifend eine Meinung, die mir nicht passt. Achtung, Menschenfeind. Mhm. Also wenn ich eins mittlerweile nicht mehr hören kann, dann ist es die Zuschreibung Menschenfeind. Ja, was muss ich denn mit einem Menschenfeind machen? Also wenn jemand wirklich per se als Charakter aufgrund seiner Meinungen den Menschen feindlich gegenübersteht, dann ist das ja sozusagen das Schlimmste, das ich dir vorwerfen kann. Ja? Mhm. Also stell dir vor, ich würde dich einfach pauschal einmal als Katzenfeind punzieren. Du bist ja also jeder Mensch mag Katzen. Ich glaube auch, dass jeder Mensch per se andere Menschen mag, weil sonst wären wir in einer Gesellschaft überhaupt nicht lebensfähig. Ja? Mhm. Also sozusagen hier ein Abrüsten der Worte. Ja, da bin ich auch dabei. Aber ich möchte etwas ganz Wichtiges aufmachen bezüglich diesem Thema und das ist Meinungsmacht. Mhm. Also wir stürzen uns oft als Gesellschaft auf Menschen, die sozusagen überhaupt keine Autorität haben und die haben dann plötzlich gröbste Probleme, weil sie im Internet einmal irgendwas Falsches gepostet haben oder sonst etwas. Ja? Während aber gleichzeitig der deutsche Bundespräsident hergehen kann und sagen kann, ja, die größte Oppositionspartei in diesem Land gehört jetzt einmal strikt weg verboten, was ja, da können wir uns vielleicht einig sein, eine relativ totalitäre Meinung ist. Jetzt kann man noch nicht darüber urteilen, ob sie verboten gehört werden, ob sie verboten werden soll oder nicht, aber zumindest das anzustreben ist einigermaßen totalitär. Und wir müssen, wenn wir über Meinung reden, sozusagen die Räume, in denen sie passieren, mitdenken. Also wie viel Widerhall findet etwas? Wir tun so, als wäre sozusagen jede Meinung eines jeden Menschen gleich viel wert. Mhm. Stimmt aber nicht. Schlicht und ergreifend deswegen, weil selbst so deine Meinung zum Beispiel, als jemand, der einen Podcast führt, mehr Widerhall findet, als jemand, der einfach nur auf der U-Bahn-Station unten krude Thesen von sich schreit. Ja? Mhm. Also das finde ich, ist wichtig mitzudenken. Und wenn du dann ansprichst, dass wir sozusagen in unserem Staat ein Meinungskorsett finden müssen, dann sage ich, glaube ich, tun wir ohnehin, weil sozusagen, wenn jemand ganz krude Dinge von sich gibt, gibt's ja einen gesellschaftlichen Widerhall. Und wenn sie so krud sind, dass sie sozusagen als verrückt gelten, dann sagen sogar alle geschlossen, naja, so wird's jetzt nicht sein. Ja. Aber Achtung, wenn dieser geschlossene Rahmen zu sehr legistisch bestimmt wird, also dass es Gesetze dagegen gibt, dann hast du natürlich eine Gruppe an Menschen, die sagt, okay, ich habe keine Möglichkeit mehr, meiner Meinung legal Ausdruck zu verleihen. Und dann entsteht natürlich sowas wie ein Druckkessel. Also der Zivilisation, der Gesellschaft auch nicht dienlich ist. Also diese Dinge, glaube ich, gehören alle ein bisschen entwirrt.
Aber genau da ist es ja, das ist ja in Ordnung auch, weil du sagst ja auch, man muss halt schauen, wo die Grenzen zu ziehen sind. Das ist ja eigentlich, was du sagst. Weil klar, wenn ich jetzt, das auch gerade gesagt, wenn ich irgendwas ganz Verrücktes sage oder ganz Extremes, wenn ich jetzt anfangen würde, auf TikTok, glaube ich, wäre es noch leichter, aber wenn ich jetzt anfange, ein Blatt zu verbreiten, indem ich irgendwas ganz Extremistisches verbreite, dann wird schnell mal jemand kommen und sagen, Moment, das geht nicht.
Ja, wenn wir da in der Gewalt sind, oder? Also wenn du sagst, was ganz Extremistisches, dann sind wir in der Gewalt. Also da passiert jetzt
genau. Jemand ein drittes Schlechtes. Ich würde sagen, etwas extremistisch einfach. Immer, es geht ja um Extremismus, es geht um Linksextremismus. Ich habe mir dann den Bericht vom letzten Jahr angeschaut und du setzt dich auch mit Linksextremismus auseinander. Und da geht es mir schon darum, dass ich sage, es tut mir leid, aber bei uns, da wo wir leben, in unserer Gesellschaft und Kultur, ist erstmal ein Miteinander. Wir reden gern miteinander. Wir unternehmen gern was miteinander. Wir sind gerne offen und verstehen einander und diskutieren miteinander, bevor wir jetzt jemanden canceln. Aber es gibt Grenzen. Und ab dem Zeitpunkt, wo du beleidigend wirst, wo du herabwürdigend wirst, kann ich natürlich als Privatperson einmal sagen, ich gehe raus. Als Podcaster ist es natürlich wieder was anderes, weil wie du schon sagst, als Medium, das sagt man auch in der Medienwissenschaft, Medien haben eine gewisse Rolle in der Gesellschaft. Die hat jetzt ein einzelner Privatmensch nicht. Wenn ich jetzt am Stammtisch mit meinen Freunden sitze, habe ich hier vorher schon erzählt, dann kann ich mit meinen Freunden reden. Wenn wir jetzt beide uns dahersetzen, ich meine, du bist noch ein Politiker, du hast noch eine ganz andere Wichtigkeit, ne? Aber ich jetzt als Podcaster, wenn wir hier reden, dann ist da natürlich eine andere Funktion da. Wir reflektieren, was passiert und überlegen und machen dann vielleicht auch eine Meinung und bilden auch eine Meinung. In dem Podcast wahrscheinlich noch im kleinen Bereich, du in deiner Tätigkeit wahrscheinlich noch im größeren Bereich. Da muss man ja irgendwo Regeln aufsetzen und sagen, hey, das ist der Spielraum, in dem wir uns bewegen. So wie beim Fußball oder selbst beim MMA gibt es ja ein paar Regeln,
ja, die muss man sich halten. Ne? Ich glaube, das Schöne ist, das macht der Mensch ganz automatisch. Also ich denke nicht, dass es für ein Gros der Meinungen sozusagen ein Regelwerk braucht, sondern wir suchen uns sozusagen die Art, wie wir miteinander leben, ganz, ganz selbstständig aus. Ja. Mhm. Also ich glaube, dass es sozusagen eine Idee ist, die gerade in der Woken-Linken extrem verbreitet ist, dass man sozusagen den Menschen für alles ein Regelwerk an die Hand geben muss, weil er ist ja nur Individuum, er ist ja nur Blank Slate, also er ist sozusagen nur eine weiße Leinwand und die gehört dann eben mit gesellschaftlichen Normen bepinselt und dann sind wir im Endeffekt alle gleich. Ja. Im Großen und Ganzen, wie oft hast du schon jemanden angezeigt wegen einem Meinungsverbrechen? Ja, weil du gesagt hast, der hat jetzt etwas gesagt, das ist so unglaublich. Da muss jetzt einmal der Staat einschreiten. Ja.
Also ich habe schon einmal einen Fall gehabt, da ging es aber nicht um Politik, dass mir jemand halt gedroht hat.
Mhm. Fair enough.
War berufliche Geschichte.
Ja.
Und dann habe ich ihn nicht angezeigt, aber ich habe mit einem befreundeten Polizisten geredet, ob es jetzt Sinn machen würde oder was ich tun soll. Weil natürlich, was soll ich denn sonst machen? Ich will ja mich und meine Familie, damals auch meine Arbeitskollegen und Kolleginnen schützen. Oder?
Aber ich kann absolut überhaupt keinen Punkt aufmachen, dass solche Dinge legal sein sollen. Ja? Also gar nicht.
Ja.
Da gibt es keine Apologetik dafür. Wenn dich
hast du auch nicht gesagt,
ich habe jetzt ein Beispiel gemacht. Ist das ein Fall für die Polizei, sprich Staatsanwaltschaft, ja, in Folge dessen. Ja? Ja. Also ich glaube, da sind wir auf zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber du hast selbst gerade gesagt, du hast noch nie jemanden wegen einer politischen Meinung anzeigen müssen. Gleichzeitig können wir aber den Menschen auch nicht hinter den Kopf schauen. Also wir brauchen auf der Frage der Meinungsfreiheit weniger Staat und nicht mehr Staat, weniger NGOs und nicht mehr NGOs. Der Mensch muss in der Lage sein, was er denkt, auszudrücken. Und wenn wir ihm diese Möglichkeit nehmen, dann fördern wir natürlich eine Struktur, die zu schlechteren gesellschaftlichen Gesamtzuständen führt. Ja?
Also ich glaube schon, ich stimme dir zu, der Mensch muss unbedingt in der Lage sein, das, was er fühlt und denkt, auszudrücken. Und zwar gemeinsam, gesellschaftlich, kannst du das nicht jetzt einfach nur egozentrisch und nur für dich machen, sondern glaube ich schon, als Gesellschaft hat man auch eine Verantwortung. Wenn man spricht, spricht man ja mit jemandem. Und das ist natürlich auch wichtig. Wenn ich mit dir rede, dann werde ich auch anders sprechen, als wenn ich jetzt mit meinem besten Freund spreche, ne? Weil da fallen halt vielleicht ein bisschen die Floskeln,
der Mikrofon, es laufen Kameras.
Genau.
Ja, man spricht anders. Ja?
Genau. Aber das ist ja, ich glaube aber eben auch gerade, wenn man von NGOs spricht, ich kenne sie nicht, aber die NGOs, also wenn die Menschen sich selber versammeln und sagen, hey, wir bauen eine Struktur auf, wie wir miteinander leben und kommunizieren wollen, finde ich erstmal nicht schlimm. Dass es staatlich ein schmaler Grat ist zwischen was ist okay und was ist nicht okay, bin ich komplett bei dir. Weil ab einem gewissen Zeitpunkt verbietet mir ja, mit dir jetzt zu reden oder dir auch zu sagen, ich sehe es anders.
Ja.
Das wäre zach. Aber genauso will ich dir nicht sagen, dir nicht verbieten zu sagen, du siehst das anders. Das wäre eben zach. Wenn wir aber miteinander reden, ohne einander zu beleidigen und sagen, hey, so, Sebastian, das ist meine Meinung, das ist meine Meinung und Punkt. Und verstehen wir uns nicht bei dem Punkt, ist es ja auch schon, wir zwei haben, glaube ich, ein Regelwerk, jetzt gerade, wie wir miteinander sprechen, das ist wahrscheinlich das, was du auch gemeint hast mit, das kommt automatisch. Wir
genau,
wissen, wie wir uns miteinander unterhalten, wir sind, glaube ich, beide höflich, ich nehme dich zumindest als höflich wahr, ich hoffe, du mich auch, und hören einander zu. Das schafft die Gesellschaft nicht insgesamt.
Ich möchte da aber einen wichtigen Punkt, meiner Meinung nach sehr wichtigen Punkt machen. Und das ist sozusagen auch eine Milieufrage. Ja? Also es gibt gewisse Gruppen, die teilen ihre Meinung eventuell etwas rustikaler mit. Ja? Wenn wir aber da jetzt hergehen und sagen, okay, nur weil ihr jetzt etwas plump sagt oder nur weil ihr vielleicht etwas sagt, so in der Alltagssprache, die bei euch jetzt gängig ist, ja, und deswegen ist es nicht mehr erlaubt, ihr müsst alle sprechen wie jemand, der 14 Jahre lang studiert hat, ja, und der sozusagen jeden Tag große, hochwertige Medien liest, ja, dann schließen wir wieder eine Gruppe vom Diskurs aus. Und dann ist das eigentlich einer der für mich politisierendsten Momente überhaupt. Wie konnte die politische Linke so weit kommen, dass sie gesagt hat, politischer Diskurs, das ist eigentlich nur noch was für die Bildungsbürger. Also sozusagen der einfache Mann von der Straße, der eine Meinung hat, die wahrscheinlich etwas rustikaler ist als die von jemandem, der sechs Semester Gender Studies studiert hat, der ist im Prinzip schon am Rande des Faschismus anzusiedeln und sollte nicht zur Sprache kommen dürfen in diesen Diskursen. Und jetzt sagst du, wer definiert das? Ja. Gibt es zum Beispiel diese intersektionalen Diskursforen, wo dann nur noch People of Color in der Selbstbezeichnung sprechen dürfen oder wo nur noch Frauen sprechen dürfen? Genau da sind wir ja, wo diese Dinge institutionalisiert werden. Also sozusagen die Idee von Menschen, die im Zuge der ÖH solche Diskursrunden veranstalten, ist ja nicht, dass die hier begrenzt bleiben. Das ist nur das einzige Forum, wo sie finden, wo sie das unbehelligt machen können. Die möchten schon, dass das gesamtgesellschaftlich ausgerollt wird.
Aber ich glaube, wenn man über diese Sachen spricht, gerade über Foren, wo jetzt dann nur People of Color sprechen würden, ich glaube, da dürfte ich hin, könnte ich mal reden ein bisschen, oder wo nur Frauen sprechen dürfen, da dürfte ich nicht hin.
Ja, wenn du sagst, du bist eine Frau, wer will dir denn das Gegenteil beweisen?
Ja, aber ich sag's ja nicht. Also ja. Ich sage, ich bleibe dabei, ich bin ein Typ, aber meine Frau dürft dann vielleicht hin. Das ist viel weniger und viel geringer als das, dass ich eigentlich, ich bin Simmeringer. Das ist, wo ich herkomme. Ich komme nicht aus den 5 Jahren, die ich dann studiert habe irgendwann. Das war schön, dass mir das mein Papa ermöglicht hat oder mein Papa und meine Eltern ermöglicht haben und alles ein Glück, was ich hatte im Leben, dass ich das machen durfte. Ich bin nicht die 10 Jahre, die ich danach gearbeitet habe und mich Gott sei Dank in eine gute Position gearbeitet habe und dass ich jetzt die Möglichkeit habe, nebenbei einen Podcast zu machen. Das sind lauter Privilegien, das ist doch super, das ist doch schön, dass wir da sitzen. Aber ich bin ja eigentlich aus Simmering und aus einem Umfeld, wo jetzt nicht der, wo wir jetzt hier im Studio sind. Ne? Es ist schon ein anderer Bezirk und eine andere Realität, wo ich aufgewachsen bin. Und auch wie meine Eltern das Leben mit irgendwie aufgebaut haben. Es ist ein Wahnsinn, was sie aufgebaut haben. Ich habe einen mörderischen Respekt. Und wir haben beide gesagt, wir wollen nicht viel über Familie reden, aber das ist halt ein wichtiger Teil dieser Biografie. Und das sind eigentlich die Leute, die in dieser Diskussion, wenn man sagt, naja, aber das sind jetzt die Woken und die machen das und die finden alle da gar nicht statt, weil das ist so außerhalb von jeglicher Lebensrealität. Dieses Forum ist auch so außerhalb der Lebensrealität von den Hacklern in Wahrheit. Ja, ob dieses Forum stattfindet oder nicht stattfindet, hat gar keinen Einfluss darauf, wie sich das Leben jetzt weiterentwickelt. Das ist so klein und so daneben. Und mich nervt das auch so. Ich will es gar nicht inhaltlich bewerten. Das kann man natürlich auch drüber reden, dass du eine Meinung dazu und ich vielleicht eine oder auch, bin mir selber gar nicht sicher. Ne? Bei solchen Sachen bin ich mir selber nicht ganz sicher. Müsste man sich darüber informieren. Aber ich denke mir, immer wenn darüber diskutiert wird und da so ein Tamtam gemacht wird, oft in den Medien auch und auf Social Media und alle diskutieren und alle sind hitzig, denke ich mir, Leute, wir haben so viele Monate eine steigende Arbeitslosigkeit. Können wir darüber reden? Weil die betrifft so viele mehr Menschen als die 20 Leute, die in diesem Forum waren. Wen interessiert? Also ich hoffe, dass die Menschen ihre Ziele erreichen, solange die gut sind und positiv. Das will ich gar nicht werten. Aber ich denke mir, wir haben sowas viel Wichtigeres zu diskutieren. Und das in meinen Augen, und da ist meine Wahrnehmung vielleicht anders, passiert das eigentlich zu einem viel geringeren Teil, als dass wir das immer zum Thema machen, damit alle miteinander streiten.
Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen diese Idee, dass sozusagen Politik aufspaltet. Aber das, glaube ich, ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil du sagst, der Hackler hat nichts damit zu tun, mit diesen Diskursforen. Das stimmt ja nicht, er finanziert sie mit. Also was im Zuge der ÖH stattfindet, hat der Hackler mitfinanziert, ja, weil die sozusagen auch bezuschusst werden aus Mitteln, die einfach aus Steuergeld kommen. Ja,
okay, aber das ist ja, dann muss man halt sagen, okay, dort müssen wir jetzt vielleicht was reformieren und schauen, wie wird die Kohle genutzt, was wird gemacht daraus, das ist ja auch in Ordnung.
Genau.
Aber das wird nicht so einen großen Teil haben wie andere Sachen, über die wir diskutieren könnten, wo viel mehr Kohle ist.
Da kommen wir jetzt hin. Der Punkt, den ich aufmache, ist ja ein viel weiterer. Wir sprechen dort über ein akademisches Milieu, wohin wandern diese Menschen dann. Diese Menschen werden zu einem Gutteil in Staatsberufe abwandern, wenn sie irgendwann mit dem Studieren fertig sind. Wenn nicht Staatsberufe, dann in staatsnahe NGOs und so weiter. Ja. Also hier sprechen wir davon, dass wahnsinnig viel institutionell institutionelle Macht drin schlummert.
Aber da sprichst du ja von ein paar Studien, oder? Weil in den meisten Studien, also die meisten Studiengänge, die es gibt, die haben ja jetzt nichts mit Staat und Politik und sowas zu tun, oder?
Versuchen wir mal irgendein Beispiel zu nennen. Ja. Denkst du hättest die Gesellschaft 1975 so konditionieren können, dass sie diese Grenzöffnung von 2015 schlicht und ergreifend so akzeptiert hätten? Lass mich noch ein Beispiel machen. Glaubst du, dass die Gesellschaft von 1985 dahin bringen können, dass sie sozusagen bis zu einer gewissen Mehrheit, also bis zu einem gewissen Bevölkerungsanteil, einfach so akzeptiert, dass wir zwischen Männern und Frauen keine Differenzen mehr ziehen können, dass wir eine Frau nicht einmal mehr definieren können? Ja? Nein, kannst du nicht. Politik ist nicht nur das, was im Parlament beschlossen wird, sondern Politik ist das, was die sogenannte Zivilgesellschaft metapolitisch beeinflusst. Ja? Also sozusagen, wie wir denken, ist ja kein Zufall, sondern ist Konditionierung von unserem von unserer Lebensrealität. Ja?
Also ich weiß ob ich das Wort Konditionierung richtig in Erinnerung habe von meiner Schulzeit jetzt, wo ich Psychologie erklärt habe, ein bisschen was. Aber ich denke mir, natürlich ist eine Entscheidung, die heute getroffen wird, wird vor 20 oder 30 Jahren nicht getroffen worden sein, weil richtig. Das wären wir ja dort gewesen. Und zu einem großen Teil, Gott sei Dank, wir haben ja im Endeffekt, ich hätte diesen Podcast nicht machen können vor 20 Jahren. Wäre technisch allein nicht möglich gewesen. Wir haben uns weiterentwickelt und wir haben auch überlegt, hey, wir brauchen Mechanismen, wo jeder Bürger, jede Bürgerin selber sagen kann, ich möchte auch teilhaben an der Medienmache, zum Beispiel. Und das jetzt sitzen wir da und machen diesen Podcast. Ist ja in Ordnung, dass das jetzt ist. Das wäre ja vor 2 Jahrhunderten auch nicht gegangen. Aber das ist ja kein Argument dafür, dass es richtig ist.
Ein Dorfforum eröffnet.
Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Es ist kein Argument dafür, dass es jetzt richtig ist und auch kein Argument dafür, dass es jetzt falsch ist. Man muss ja immer wieder mit den Infos, die wir jetzt haben, bewerten.
Genau, das habe ich aber auch nicht gesagt. Wollen wir gehen. Sondern würde irgendein Konzern auf dieser Welt werben, wenn Werbung keine Rolle spielen würde? Nein, die ganze Welt, wenn ich jetzt hier vor die Tür auf die Maria-Hilfer-Straße gehe, brauche ich keinen Schritt aus der Tür rausgehen, sehe ich 24 Werbeplakate irgendwo. Ja? Warum tun wir so, als wäre es mit Meinungen nicht ähnlich? Ja? Mhm. Also wenn ich sozusagen unendlich viel Geld in eine Sache stecke, wie es in zum Beispiel verschiedenen linken Narrativen passiert, dann hat das natürlich eine Auswirkung darauf, wie die Gesellschaft denkt und was in der Gesellschaft sozusagen machbar ist und was im Rahmen des Sagbaren ist und was sozusagen über dieses berühmte Overton-Fenster darüber hinausgeht. Ja. Also wir brauchen nicht so tun, als würde es keine Rolle spielen, wenn sich sozusagen in gewissen Milieus solche Strukturen bilden, die eben ein sehr progressiv, sehr linkes Weltbild vertreten und die saftig vom Staat unterstützt werden, weil es spielt natürlich eine gesamtgesellschaftliche Rolle und ich gehe sogar noch weiter und behaupte viele Probleme, die du völlig richtig erkannt hast, Teuerung, meiner Meinung nach Migrationsentwicklung und so weiter, stehen in einem direkten Zusammenhang mit den Menschen, die Gesetze machen und die kommen dann wiederum aus diesem Milieu. Also es ist sozusagen ein Zirkelschluss, das System füttert sich aus diesen Menschen und das System gibt dann den Nachwuchs in diesen Kreisen wieder Geld. Ja. Und mit diesem Geld kann man diese Menschen sozusagen fördern und deren Meinungen fördern und dann speist das wieder ins System ein.
Medien haben auf jeden Fall eine realitätsschaffende Wirkung. Das ist unumstritten, das wissen wir. Das ist auch der Grund, warum wir über Medienreglementierung nachdenken, weil wir halt als Gesellschaft uns gemeinsam sagen, hey, welche Realität wollen wir schaffen, welchen Einfluss wollen wir vielleicht uns auch schützen vor, gerade in einer globalen Welt wollen wir uns schützen vielleicht vor gewissen Dingen. Deshalb, ich stimme dir zu, dass Medien generell eine realitätsschaffende Wirkung haben. Der Punkt ist schon einmal da. Aber das ist ja auch in Ordnung. Also ich glaube, die Welt, die ich nicht sehe, ist die Welt, in der wir irgendwie so durchgehend links sind und irgendwie da ein System ist und eine Agenda ist, weil die Welt, in der ich lebe zumindest, und ja, ich bin halt in Simmering aufgewachsen, es gibt unterschiedliche Meinungen, die Parteien sind unterschiedlich stark, es gibt irgendwie keine richtige, starke Meinung und ich wüsste jetzt nicht, dass wir da jetzt ein extremes Problem haben in eine Richtung. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen dafür und deswegen immer wieder schauen müssen, wie entwickelt sich die Medienlandschaft, in welche Richtung soll sie sich entwickeln und wie passen wir sie an? Ich weiß nicht, ob ich einen Punkt da vorbeigehe, muss man das sagen, aber ich versuche nur auch dir zu folgen.
Also ich würde dir nicht vorwerfen, dass du einen Punkt vorbeigehst, aber ich glaube, du simplifizierst etwas ein bisschen, das so einfach nicht simplifizierbar ist. Also jetzt sagst du zum Beispiel, ja, dann reglementieren wir eben die Mediengesellschaft so, dass sie zum Wohle der Gesellschaft dient.
Sie sind ja schon reglementiert, wir müssen es nur weiter adaptieren.
Aber warum?
Weil die Zeiten sich ändern.
Was genau würdest du jetzt reglementieren? Also adaptieren. Es ist reglementiert, völlig richtig. Was würdest du jetzt adaptieren?
Naja, Also ich denke mir, wir wissen, dass Medien eine die vierte Gewalt sind quasi. Neben der Exekutive, Legislative, Judikative hat man die Medien, sie hat eine Kontrollfunktion, sie hat auch eine Informationsfunktion für die Gesellschaft. Die Gesellschaft reflektiert auch, was die Politik macht und muss auch. Man muss auch achten, dass der Apparat, der bei unserem Staat geführt wird, auch überprüft wird von der Gesellschaft. Nicht nur einmal oder ein paar Mal wählen gehen und dann hoffen, dass alles passt, sondern ich möchte es auch wissen und mich, soweit ich kann, informieren. Und diese Rolle, finde ich, soll erfüllt werden. Weiterhin. Jetzt müssen wir darauf achten, wie möchten wir, dass die Informationen gestreut werden? Möchten wir, dass sie möglichst neutral gestreut werden? Von mir aus sagen wir möchten das, weiß ich nicht, ob wir das wollen, aber wollen wir sie möglichst neutral, weil komplette Neutralität gibt es nicht. Die ist menschlich unmöglich.
Journalistische Neutralität ist prinzipiell unmöglich.
Dann können wir sagen, okay, wir möchten, dass sie möglichst vielfältig ist. Das heißt, wir erlauben möglichst vielfältig, aber dann müssten wir auch sagen, wie schaffen wir es, dass es ausgewogen ist und auch wirklich repräsentiert die Stimmen, die es gibt im Land und da auch kein Einfluss von außen stattfindet, gerade mit der Digitalisierung und Globalisierung muss man auf die Sachen aufpassen. Nicht nur, dass ich digital alles von überall verbreiten könnte, sondern ich kann ja auch jedes Papier von überall aus steuern eigentlich in weit mittlerweile. Ne? Es ist ja nicht mehr so schwer in der heutigen Gesellschaft, die sie ist. Und auf diese Sachen müsste man reagieren. Und schauen auch, ich denke mir schon, dass wir sagen, hey, gibt es Inhalte, die für unsere Gesellschaft wichtig sind, die Gesellschaft aber nicht selber nachfragt? Gibt es die? Gibt es Sachen wie, ich weiß nicht, weil ich habe schon früher tatsächlich als Teenager lieber Turnhafen eingeschaut als Nachrichten.
Ja klar, aber wie änderst du das?
Also das ist natürlich eine gute Frage.
Sozusagen. Und das müssen wir besprechen als Teenager lieber Turnhafen eingeschaut als Nachrichten, sitze aber jetzt trotzdem sozusagen mit einer meiner Meinung nach, für mich zumindest aufgeklärten politischen Meinung, im österreichischen Nationalrat.
Stimmt. Ja.
Also ich komme nicht zum Schluss, und ich weiß nicht, wo der in der Moderne momentan so stark herkommt, immer diese Idee des neuen Menschen. Also es am Ende des Tages kocht es immer herab auf die Idee, es muss ein neuer Mensch geschaffen werden. Jetzt wieder, die Jugendlichen müssen mehr Zeitung lesen. Ja, jetzt machen wir dieses Zeitungsabo für alle Schüler, die dann auch sozusagen diesen Zugang zu diesen Zeitungsqualitätsmedien bekommen, ja, gefördert vom Staat, um den Medienhäusern finanziell ein bisschen unter die Arme zu greifen. Was anderes ist es ja nicht, weil deswegen jetzt auch nicht die jungen Menschen sozusagen plötzlich ihre Smartphones aus dem Fenster werfen und den Standard aufblättern, um dort einmal zu schauen auf Seite 16, welche Oper das jetzt gerade gespielt wird. Ja. Das ist ja absurd anzunehmen. Wir sprechen hier immer sozusagen gleichzeitig davon, die Welt wird digitaler, die Welt wird moderner, die Welt sozusagen geht in ein neues Zeitalter über und gleichzeitig sagen wir aber jetzt müssen wir die Zeitungen aus der Schublade holen und die jungen Menschen dazu bringen, mit einem Gratis-Abo Zeitung zu lesen. Würden die gerne Zeitung lesen, dann würden sie die 2 Euro investieren in eine Kronenzeitung. Ja?
Genau, aber das ist ja so wie mit Obst und Gemüse essen, tun nicht alle gerne, vielleicht kommt das, wenn man ein bisschen älter wird, wiederum, aber man muss sie animieren. Aber ich bin komplett bei dir, dass nicht unbedingt die Lösung ist, zu sagen, ich mache das und das. Vielleicht ist nicht die Lösung zu sagen, ich verbreite jetzt gewisse Blätter an die und die Zielgruppe und an dieses Alter gratis. Aber allein, dass wir darüber reden, was wir tun, ist ja ein Teil der Reglementierung. Also, dass wir als Gesellschaft drüber reden. Prinzipiell, wenn wir jetzt in einem Dorf leben würden, wo wir zu 20 sind, würden wir vielleicht reden, hey, wie machen wir das? Was machen wir? Und wir leben halt in Österreich. Das gibt's halt ein paar Menschen mehr. Und so wie wir beide gerade drüber reden, so müsste man ja einfach Personen haben, also einfach sage ich jetzt, aber man müsste Politiker, Politikerinnen haben, die damit dafür zuständig sind und die sich damit auseinandersetzen. Und das passiert ja auch. Das ist ja das mein, und wenn du, ich sage nicht, dass es ein neuer Mensch ist, weil diese Diskussion, die gab's vor 10, 20, 30, 40 Jahren auch. Und man überlegt halt immer nach besten Wissen und Gewissen wie Thomas, oder?
Ja, aber mir ist sozusagen grundsätzlich diese erzieherische Struktur des Staates fremd. Ja? Mhm. Also wir müssen den Staat wieder mehr zurückdrängen aus dem Gedankenleben, aus den Gedankenwelten der Menschen, ja? Weil sich nämlich das meiner Meinung nach in eine negative Richtung entwickelt. Dieser Staat sozusagen versagt an ganz vielen anderen Fronten, versagt an der Sicherheit, versagt an der wirtschaftlichen Perspektive, versagt an der Migrationsperspektive. Aber plötzlich da, auf den kleinsten Gliedern der Gesellschaft, auf den Kindern, Jugendlichen, da hat er auf einmal enorme Kompetenz, da weiß er, was richtig ist, da kann er die Qualitätsmedien sozusagen sortieren, welches jetzt als erster gratis angeboten wird. Ich glaube es ihm nicht mehr. Also sozusagen, es gibt für dieses System, für diese Verliererampel keine einzigen Aspekt, wo ich sage, da haben sie Kompetenz.
Das gibt es nicht mehr. Was ich raushöre, ist gar nicht, dass wir uns uneinig sind, dass man sich überlegen muss, wie man mit den Medien umgehen. Du sagst nur, wie jetzt damit umgegangen wird, ist nicht korrekt. Und deine Meinung ist, dass der Staat die Balance braucht, da eher wenig involviert zu sein und der Mensch eher freie Marktwirtschaft oder seine freien Interessen weiterverfolgen kann und das sich dann selber reglementiert. Ja,
und noch etwas, wir sprechen immer 5 Jahre zu spät über Themen. Ja? Mhm. Jetzt zum Beispiel mit diesem Medienkonsum. Ich weiß nicht, hast du TikTok? Mhm. Bist du jemand, der ab und zu Braindead da durchscrollt?
Ich habe es,
ich aber leider auch,
aus Podcast-Gründen habe ich es. Du bist jünger als ich. Ja. Ich jetzt gewundert, wenn du es nicht hättest.
Also,
ich habe es noch geschafft, mich dem so als Privatmensch zu entziehen. Aber
dann ich hänge genauso lange auf YouTube und Instagram.
Ja, genau. Ja.
Also wir haben ein Problem mit dem Angebot, ja. Mhm. Das können wir auch nicht staatlich lösen, ja. Aber wir haben Dopaminrezeptoren im Kopf und viele Dopaminrezeptoren von jungen Menschen, die einfach frittiert werden dadurch, ja.
Mhm.
Also dieses
ganz
permanent neue Reize, ja. Jedes Jahr senkt die Empfehlung, wie lang deine Videos sein sollten, ja. Jedes Jahr wird die Aufmerksamkeitsspanne noch kürzer, ja. Mittlerweile,
so viel Müll
durchschnittliche Wiedergabezeit 4,2 Sekunden, ja.
So mit viel, AI,
genau, satisfying Content, wo irgendwie eine Hydraulikpresse irgendwas zerquetscht, ja. Mhm. Das ist doch das viel Gefährlichere, ja. Dass wir uns sozusagen jeden Tag 4-5 Stunden am Bildschirmzeit binden, wo absoluter Stumpfsinn durch unsere Neuronen durchgefiltert wird. Mhm. Das ist die größte Gefahr überhaupt, dass wir sozusagen auf der chemischen Balance unseres Hirnes schon bei jungen Menschen so sehr eingreifen über diesen, sagen wir jetzt mal wieder ein bisschen politikerfreundlich, minderwertigen Content, dass wir letztendlich eine Generation sozusagen sehen und auch in höheren Generationen sozusagen diese Degenerierungseffekte erleben, wo langfristige Konzentration gar nicht mehr möglich ist, weil das gesamte Unterhaltungskonzept deines Lebens ist kurz. Mittlerweile Hollywood-Filmproduzenten haben Riesenprobleme, noch Filme so gedreht zu bekommen, dass die Leute das im Kino wirklich schauen und nicht einfach nur zufrieden sind, wenn sie immer wieder Kurzvideos aus diesen Filmen sehen. Ja?
Mhm.
Also schau dir mal große Massenproduktionen an, das sind immer wieder einfach nur kurze, bündige Szenen aneinander geschnitten. Ja?
Mhm.
Das ist dann der Medienkonsum der modernen Menschen.
Ja, das bin ich komplett bei dir, da sehe ich auch. Also das ist wieder sehr persönlich von mir. Ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt wie du, weil du machst das beruflich. Aber ich sehe da auch eine der schlimmsten Problematiken, die wir gerade haben. Wie viel wirklich, ich darf sagen, ich bin kein Politiker, Müll wir da konsumieren. Selber,
Müll.
Ich greife mich da an die eigene Nase.
Geistiger Müll.
Das ist, wie oft es passiert, ich habe so einen Social-Media-Blocker und den habe ich dann gestern zum Beispiel am Abend ausgeschalten, den Blocker, weil ich wollte kurz noch einmal deinen Social-Media prüfen und dann schauen, worüber wir quatschen. Und ich habe kurz auf dein Profil geschaut und dann bin ich auf irgendwas hängen geblieben, dann sind 40 Minuten vergangen und dann habe ich gedacht, Alter, ich will in der Früh aufstehen, trainieren gehen, arbeiten und mit dir Podcast aufnehmen. Was mache ich da? Und irgendwas geschaut.
Das sind Suchgeneratoren.
Das ist automatisch und deswegen darf ich diesen Blocker nicht mehr abtrennen. Bin ich komplett bei dir und freue mich auch, dass wir da einer Meinung sind. Aber ich glaube, medienpolitisch haben wir einige Sachen gesehen. Du sagst bei den, ich betitel es jetzt mal sehr grob, wir sind klassische Medien, müssen wir nochmal neu denken, wie viel Support vom Staat kommen darf und wie viel auch nicht, wie viel der Staat sich rausziehen sollte. Wenn wir auch jetzt daran denken, wieder Thema ist ja, was ist wichtig für Österreich in nächster Zeit oder im nächsten Jahr. Und du siehst aber auch, ich glaube, da sind wir uns einig und jeder, der Motox diesen Podcast kennt, weiß, ich habe sehr oft drüber geredet, mir wurde schon verboten, dauernd drüber zu reden. Bei Social Media sind wir uns einig, da muss auch was getan werden, weil da einfach ein Suchtfaktor da ist und die Kontrolle von uns eigentlich wenig da ist, von den einzelnen Menschen auch, der das konsumiert gerade. Wir wollten aber noch über Linksextremismus reden. Ich merke schon, ich muss auch ein bisschen schauen, du musst später weg, du hast weitere Termine, dass ich das ein bisschen im zeitlichen Rahmen halte. Ich habe mich dann über Linksextremismus informiert. Und ich habe jetzt ein paar Mal also das Thema Migration auch angesprochen. Ich habe das nicht absichtlich ignoriert. Ich möchte dazu dann kommen und darüber reden wir dann auch noch. Wenn wir mal beim Linksextremismus bleiben. Ich habe mir den Verfassungsschutzbericht 2024 angeschaut. Also ich habe mir wirklich den Bericht angeschaut. Der ist super kompliziert und schwierig zu verstehen, aber ich habe ihn durchgescreent nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann habe ich mir auch noch einen Bericht darüber bei meinbezirk.at angeschaut, wo auch über eine Schnapsbrennerei berichtet wurde zum Beispiel. Linksextremismus hat dazu geführt, dass wir im Jahr 2024 300 Anzeigen hatten. Plus, minus. Rechtsextremismus hat dazu geführt, dass wir im Jahr 2024 2300 Anzeigen hatten. Der politische Islam hat dazu geführt, dass wir 388 Anzeigen hatten. Und dann wurde auch gesagt, dass Spionage und Desinformation ein wichtiges Thema ist. Da gab es 5 Anzeigen. Auf das habe ich mich dann gar nicht mehr weiter informiert, weil ich mir dachte, das verstehe ich vielleicht gerade nicht ganz, aber vielleicht müssen wir auch nicht über alles heute reden. Ne? Warum ist der Linksextremismus im Vergleich so wichtig?
Ich versuche mal, ein linksextremes Meinungsverbrechen zu begehen. Ja?
Mhm.
Das ist völlig unmöglich. ich bewerte nicht, was sozusagen im Rechtsextremismusbericht als rechtes Meinungsverbrechen deklariert wird. Da sind ganz schändliche Dinge dabei. Mhm. Da braucht man nicht drüber reden. Ja? Also Dinge wie Wiederbetätigung, Verharmlosung, da keine Apologetik von meiner Seite dafür. Ja? Nur, natürlich treibt das die Statistik enorm in die Höhe, während es völlig unmöglich ist, ein linksextremes Meinungsverbrechen zu begehen. Oder mhm. fast völlig unmöglich. Es hat sich jetzt ein bisschen gewandelt durch die Solidarität der Linken in der Palästina-Israel-Auseinandersetzung. Jetzt schaut man sich einmal genau an.
Das stimmt. Also ich habe auch gesehen im Bericht.
Lass mich den Punkt kurz fertig machen, bitte. Wir haben zum Beispiel extrem niedrige Verurteilungsraten in diesem Rechtsextremismus-Thema, weil es eine große Palette an NGOs gibt, und darüber müssen wir reden, die extrem viel Geld dafür bekommen, dass sie Social-Media-Screenings machen und dann einfach mal pauschal Anzeigen stellen, ja, mhm. die aber dann allesamt eingestellt werden, weil dann ist halt dann der Max Mustermann, der sagt, naja, Grenzen dicht, ich mag nicht mehr von diesen Menschen umgeben sein, das mag man so oder so sehen, ist aber keine kriminelle Meinung. Aber die Staatsanwaltschaft beginnt einmal mit einem Anfangsverdacht zu ermitteln. Und wenn wir aber dann ins linksextreme Milieu schauen, dann sehen wir, dass eben sozusagen ein Großteil der Straftaten nicht im digitalen Raum stattfindet, sondern im physisch realen Raum. Ja. Mhm. Und da sind wir, glaube ich, dann wieder auf einer ziemlichen Parität, was die Gefährlichkeit angeht mit anderen Extremismusformen. Ja. Also dieses immer so leicht lachhafte, ja, es gibt ja so viel weniger Anzeigen. Naja, aber es ist ein bisschen ein Unterschied, ob sozusagen, wie gesagt, der Max Mustermann schreibt, der mag jetzt einmal da eine Migrationswende haben, von ein bisschen deftigeren Worten, oder die wird die Scheibe eingeschmissen zu Hause. Ja? Mhm. Also von dem einen hast du mehr Effekte vom anderen. Ja? Mhm. Es werden Autoreifen zerstochen, es werden Teslas beschädigt, es werden große Unternehmen sabotiert, es wird Baumaterial angezündet, weil an einem besetzten Haus herumgebaut werden soll, es werden irgendwelche freiheitlichen Politiker angegriffen, es werden Besucher von einem Ball nach dem Ball überfallen, dann wird ihnen die Burschenschaft der Mütze geraubt, dann werden sie dort verprügelt. Ja? Das sind schon Dinge, die Gewichtung haben. Ja?
Sicher, und verstehe ich komplett, weil solche Dinge sind mir auch schon passiert, aber nicht von Linksextremisten, also würde mich zumindest wundern, dass Linksextremisten was gegen mich hätten, waren, glaube ich, andere Leute. Und du hast doch recht, weil ich habe mir auch gedacht, dass ich immer diesen Bericht, den Verfassungsschutzbericht durchgelesen habe, und mir gedacht, okay, wenn ich jetzt die paar Sachen, die ich gerade zusammenzähle, zusammenrechne, dann haben wir ja prinzipiell über 3000, glaube ich, extremistische Taten oder knapp. Ja? Das wissen wir noch, das ist arg. Das ist ja in der Gesellschaft, tue ich mir ein bisschen schwer. Da müssen wir uns natürlich anschauen, wie viele dieser Anzeigen tatsächlich auch zu einer Verurteilung geführt haben, wo wirklich was passiert.
Rechtsextreme Straftaten sind es unter 2%.
Aber die Prozentzahl ist mir gar nicht so wichtig, sondern was okay ist, dass es nicht in diesem Tausenderbereich ist, aber trotzdem beachtlich, dass wir Fälle von Körperverletzungen haben. Von Linksextremen haben wir 14, von Rechtsextremen haben wir 52, um richtig zu schauen. Und beim politischen Islam haben wir 8, wobei beim politischen Islam, muss man auch dazu sagen, gibt es darüber hinaus 4-mal einen Mordversuch, den habe ich sonst nirgends gelesen, Gott sei Dank. Also das sind ganz, ganz schlimme Sachen, über die wir nachdenken müssen, und ich bin gegen jeglichen Extremismus. Also gefährliche Drohungen gibt es dann auch, bei Linksextremen ist es mehr Sachbeschädigung, bei Rechtsextremismus ist es Sachbeschädigung, aber viel Verhetzung, das, was du gerade auch erklärt hast, das sind dann diese Kommentare, die hergenommen werden. Beim politischen Islam ist es oft eine Vereinigung, die ein Problem ist, die in erster Linie auch jetzt erstmal niemandem wehtut, aber langfristig
extreme Auswirkungen auf unsere Gesellschaft
haben wird. Warten. Das heißt, bei all diesen Sachen, und dann bei Spionage auch, aber da kenne ich mich Nüsse aus, bei all diesen Sachen müssten wir doch eigentlich gleichermaßen schauen, dass die Zahl eigentlich gegen Null geht.
Ja, aber das tun wir nicht. Also es gibt in diesem Staat keine dahingehend gerichtete Organisation, die ernsthaft Linksextremismus bekämpft oder Linksextremismus-Aussteigerprogramme anbietet, was weiß ich. Das beste Beispiel, und da muss ich jetzt einmal kurz ausholen, sagt dir der Perschmannhof was? Also der Perschmannhof ist eine Gedenkstätte in Kärnten, wo regelmäßig Antifa-Vernetzungstreffen stattfinden. Da ist heute auch wieder die Einladung rausgegangen für 2026, schön dick unten drunter mit ACAB gezeichnet, und man möge sich doch vorher das Kärnten Campinggesetz durchlesen, bevor man sich zur Veranstaltung anmeldet. Warum? Dort ist im Zuge dieses letzten Vernetzungstreffens ein Polizeieinsatz stattgefunden, das der Bezirkshauptmannschaft Kärnten, Vöcklabruck, der Polizei dort vor Ort und des Landesverfassungsschutz Kärntens. Die haben sich gemeinsam angeschaut, wer nimmt dort eigentlich teil und was passiert dort? Wir haben festgestellt, dass dort Demo-Trainings passieren, dass dort verhetzerische Plakate hängen, aber halt der eigenen Heimat gegenüber, da ist es nicht so schlimm, dass dort Palästina-Fahnen wehen, dass dort alles, was sozusagen im linksextremen Milieu stattfindet, dort auch wirklich passiert. Wir haben sozusagen international vertretene linksextreme Redelsführer dort gehabt und im Zuge dieses Polizeieinsatzes ist eigentlich alles, was übergeblieben ist, ist, dass der Einsatzleiter versetzt wurde, dass eine große Kommission politisch besetzter Menschen dort eingesetzt wurde und die sozusagen immer noch vom Innenminister eine Entschuldigung dafür fordern. Das muss man sich einmal vorstellen. Also wir sind uns ja beide einig, wenn sich irgendwo in Österreich eine Gruppe gewaltbereiter Neonazis oder Islamisten trifft, ja, und dort sozusagen ihre nächsten Demos plant und sagt, wie können wir uns da mit der Polizei am besten auseinandersetzen, dass da nicht der Einsatzleiter zurücktreten muss danach oder versetzt wird vom Innenministerium, sondern das ist nur, weil danach passiert der große Aufschrei, das ist ja unglaublich, das ist eine Gedenkstätte. Wie kann man gegen Antifaschismus vorgehen? Man muss ja Faschist sein, um etwas gegen Antifaschismus zu haben. Und das ist durchaus ein Thema, wo ich emotional werde, weil das nämlich immer wieder auch freiheitliche Mandatare zum Beispiel persönlich betrifft, dass es sozusagen einfach keine Wahrnehmung darüber gibt, dass patriotischer Diskurs in diesem Land durchaus gefährlich sein kann. Also dass durchaus Autoreifen zerstochen werden, dass Parteigebäude beschädigt werden, dass Menschen bedroht werden, dass immer wieder auch Politiker oder deren Mitarbeiter angegriffen werden. Und wenn man dann tatsächlich dort einmal im Jahrzehnt aktiv nachschaut, wird danach der Polizeieinsatz sozusagen zu einer illegalen Razzia erklärt und man braucht ein Riesengremium, das sich damit auseinandersetzt, wie schlimm dort die armen Antifaschisten behandelt worden sind. Es ist richtig, dass es dort zu Personenfeststellungen kommt, ja. Und das beweist ja meinen Punkt, den ich jetzt seit über einem Jahr im Nationalrat mache. Das eine Mal, als sich wirklich ein Landesverfassungsschutz getraut hat, dort in so einem Kreis nachzuschauen, sind die bestraft worden dafür, dass man sich wirklich eigentlich nur von einem Verrat durch den Innenminister sprechen kann, ja.
Also ich müsste mir diesen Fall genauer anschauen, um diesen Fall
bitte.
Zu bewerten.
Also gibt es viel Spannendes zu lesen.
Gerne eben diesen Fall.
Wird auch noch die österreichische Innenpolitik beschäftigen. Da kann ich Brief und Siegel darauf geben. Ich habe parlamentarische Anfragen gestellt und damit werden sie nicht durchkommen. Die Causa Berschmannhof ist nicht erledigt.
Ich glaube halt, dass die Sache, wo du sagst, das eine Mal, wo man da anschaut, eher reflektiert, wo man da hinschaut, und du sagst, das eine Mal, wo man da hinschaut, eher reflektiert, dass da halt seltener was passiert. Was nicht davon wegführen soll, dass die Tendenz steigend ist. Extremismus Fälle steigen und das macht mir Sorgen, dass es in Österreich Extremismusfälle generell steigen, egal ob es von Rechtsextremisten, Linksextremisten oder vom politischen Islam ist oder Spionage, in dem Fall, um es auch zu erwähnen, und da, wo sie am meisten passiert. Also wenn ich jetzt die Chance habe, mal zu schauen, dass Körperverletzungen runtergehen, dann werde ich dort anfangen, wo die meisten stattfinden. Also nicht heißt, dass die anderen weniger wichtig sind. Die sind genauso wichtig. Jegliche respektlose Handlung eines Menschen gegenüber eine gefährliche Drohung auch, finde ich, weil gefährliche Drohungen können jemanden tagelang in Angst und Schrecken versetzen. Und das kenne ich aus anderen Milieus auch, wie was das für ein eigentlich Gewaltmittel ist, jemanden zu drohen und jemanden Angst zu machen. Diese Sachen darf man halt nicht, und auch Vandalismus, wenn der diese Drohung eine Wirkung hat zum Beispiel. Das muss man alles beachten.
Absolut. Aber du sagst, weil dort weniger passiert, ist glaube ich nicht. Schau doch, also du kennst jetzt den Fall nicht, aber du kannst jetzt sozusagen nur arbeiten mit der Schilderung von mir, die ja, wie wir vorher besprochen haben, kein Problem, objektiv, also nicht objektiv sein kann. Ja? Aber letztendlich, welcher Polizist, der bei Verstand ist, wird in diesem Land, wenn er mitbekommt, dass in seinem Umfeld oder in seiner Zuständigkeit linksextreme Umtriebe passieren, dort noch hingehen? Der Letzte, der das probiert hat, wird jetzt selbst bedroht und sitzt an einer anderen Dienststelle, weil er vom Innenminister hintergangen wird. Ja? Also damit hat sich die Linksextremismus Verfolgung in Österreich erledigt fürs Erste. Also sozusagen, du wirfst ja nicht deine Karriere bei der Polizei weg für ein Thema, wo du ganz genau weißt, du hast offensichtlich nicht die Rückendeckung der Regierenden, weil die große Angst haben vor den ganzen linken Meinungsmachern in diesem Land. Ja. Ja. Also ist Objektivität in der Verfolgung nicht mehr gegeben. Dieses Thema ist in Österreich, hat offensichtlich Narrenfreiheit die nächsten Jahre, bis sich hier innenpolitisch einmal größer was ändert.
Ich muss mal diesen Fall genauer anschauen.
Bitte, gerne.
Ich kann natürlich
nur
von dem reden.
Zusammensetzen, das wäre sehr spannend.
Ja, sicher. Ich meine, ich möchte nächstes Jahr eine Reihe dann auch im Podcast machen, die wird wahrscheinlich ab Februar sein, über Kriminalität, und vielleicht kann ich da auch wieder noch von der Polizei in den Podcast holen, mit dem ich kenne aber einige Polizisten und Polizistinnen und weiß eigentlich, dass die Recherche, aber das sind jetzt Wiener Polizisten und Polizistinnen aus unterschiedlichsten Bezirken, Simmering, 15. Bezirk, bei der Polizistin weiß ich es gerade nicht, in welchem Bezirk sie arbeitet, wo ich das Gefühl nicht habe, dass es ein Problem ist. Wo ich nicht glaube, dass sie nicht Linksextreme oder jemanden, der zur linken, woken Gruppe gehören würde, verfolgen. Gerade noch, dass es da das auch
sollte
teilweise...
Man auch nicht. Also ich glaube, das wäre auch nicht der Fall für staatliche, für exekutive Verfolgung, wenn jemand zu einer linken, woken Gruppe gehört.
Aber ich glaube, dass die Polizisten im Operativen, die ich jetzt kenne, was die machen, ist sehr gewissenhaft ihren Job. Und ich glaube nicht, dass sie diese Angst haben, ihre Karriere zu folgen. Aber wie gesagt, das ist jetzt, was ich glaube. Ich müsste mit denen quatschen oder wir müssten die dazu holen. Und du hast eh gemeint, du wärst auch wieder dabei, dass wir gemeinsam mit denen quatschen. Und fragen, ob das
was ganz wichtig ist, ich mache keinem Polizisten in diesem Land einen Vorwurf. Ja? Mhm. Die Polizei in diesem Land erledigt eine großartige Arbeit und mit dem einfachen Polizisten auf der Straße werde ich mehr Überschneidungspunkte, was dieses Thema angeht, haben, als dass ich Divergenzen habe. Ja? Mhm. Das heißt, es geht
du sagst, von Regierungsdruck
ist, genau. Ne? Es ist der Druck von ganz oben sozusagen, der hier Verfolgung schwierig macht. Ja? Es ist, also wenn man mal mit Polizisten gesprochen hat, die so große linke Demos erlebt haben, ja, die sagen nicht, dass es ein friedlicher, netter Eiertanz war, ja, sondern da geht es um ganz andere Dinge. Das sind halt einfach im linksextremen, anarchischen Milieu geht es darum, den Staat zu schwächen. Da, die machen ja aus ihrem Herz auch keine Mördergrube, was dieses Thema angeht. Ja? Also wer Heimat im Herzen Scheiße im Hirnplakate aufhängt, ist kein großer Patriot, der sagt, ich will das Beste für dieses Land, sondern der will ein völlig anderes System. Der will ein anarchisches, ein kommunistisches System haben, aber nicht dieses System, in dem wir gerade leben. Mhm. Und ich verstehe auch nicht, wieso man sozusagen immer diese gesellschaftliche Apologetik dort aufmacht und sagt, naja, diese Leute sagen zwar das, aber die meinen was völlig anderes. Ja, ganz im Gegenteil, die sagen dir, was sie wollen. Ja, völlig offen, die haben da keine Beschränkungen. Die dürfen im Netz lange Blogs darüber schreiben, wie sie die Marktwirtschaft zerlegen, wie die Betriebe demokratisiert werden, was mit den von ihnen stigmatisierten Nazis dann alles Schlimmes passiert. Ja. Also die machen aus ihren Herzen keine Mördergrube. Warum müssen wir dann als Gesellschaft so tun, als würden sie etwas völlig anderes meinen damit?
Ja? Also was ich jetzt auf jeden Fall herausnehme, ist, wenn ich dich frage, warum du dich mit Linksextremismus stärker auseinandersetzt, während wir Probleme mit anderen extremistischen Tendenzen auch haben, auch mit Rechtsextremismus, auch mit politischem Islam. Und du hast schon gesagt, jeder Extremismus, der jemanden irgendwas tut, sage ich jetzt mal plump, willst du gar nicht irgendwie verzeihen oder dich entschuldigen oder irgendwas dafür, sondern du sagst, das muss alles betrachtet werden. Aber du sagst, der Linksextremismus wird deiner Ansicht nach nicht betrachtet.
Völlig richtig.
Deswegen setzt du dich dafür ein, auch wenn die Zahlen da jetzt einmal kleiner wären, zumindest die man im Bericht sehen.
Ja, genau. Aber wie gesagt, also
und dann ist
in die jeder dieser Zahlen steckt ja ein Schicksal. Und
Jedes dieser Schicksale
ist ernst. Keine Lobby, ja.
Bin ich zum Beispiel dafür,
im Austausch mit jemandem, der in Wien wohnt, ja, und der einfach nur verwechselt wurde. Der wurde verwechselt mit einem bekannten rechten Politiker, ja, und ist daraufhin angegriffen worden und im Supermarkt gestalkt worden, ja, bis er halt seine Identität klären konnte. Was sind das für Zustände? Da traut
ganz,
sich nicht zur Polizei
bin,
gehen,
bin
weil er diese Leute immer wieder trifft.
Aber ich sage dir,
sozusagen genau weiß, wer das ist. Also wie kann es sich sein, dass ihr Klick gebildet?
Du brauchst sowieso niemanden verfolgen. Weil
genau,
wenn
richtig.
Wenn jemand was getan hat, dann kannst du dich an die Justiz wenden, an die Polizei wenden, um diese Person dementsprechend zur Rechenschaft zu stehen. Ich wurde auch schon mal verwechselt und war deswegen in Untersuchungshaft.
Wirklich?
Tag lang. Ja. Also ja, hat nicht übernachten müssen, aber so fühle ich, dass das auf jeden Fall schlimme Tendenzen sind. Wie gesagt, ich bin ja nur am Überlegen, in dem Österreich, in dem ich leben möchte weiterhin, wie schaffen wir es, dass diese extremistischen Fälle alle gegen Null gehen? Und ich habe dich verstanden, dass du sagst, hey, dieser Bereich wird deines Erachtens nicht angesehen. Noch auf der anderen Seite gibt es einen Druck von der Regierung. Ich sagte, ich müsste das überprüfen. Ich würde mich weiterhin, also das, was ich mitkriege, aber vielleicht
ist
es auch
möglich ist.
Vielleicht liegt es auch an den Themen, die ich mache. Aber was ich mitbekomme, ist natürlich die, was du auch erwähnt hast, die Kommentare auf Social Media, die teilweise sehr erniedrigend sind, sehr herablassend sind, teilweise mir selbst gegenüber. Das lasse ich dann stehen, weil ich mir denke, Hauptsache, du hast dir angehört, was ich zu sagen habe oder mein Podcast-Partner. Und dann ist es auch in Ordnung. Aber es gibt schon Sachen, wo ich da auch was runtergenommen habe, ich dir vorher schon erzählt, also wo ich schon Sachen gelöscht habe, online auch, weil denen dann schon sehr nahe gehen. Wo man sich dann auch im Kopf greift und sich denkt, warum seid ihr alle so wütend? Und so kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Weil ich weiß, ich könnte mit dir stundenlang quatschen, das finde ich auch gut und das werden wir vielleicht auch hoffentlich wiederholen. Aber ich weiß, dass du auch weitere Termine hast und deinem Beruf nachgehen musst weiter. Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Die Wut der Menschen. Wir haben es auch schon angeschnitten. Wir haben eine Situation, wo gefühlt für mich in den letzten Jahren das Leben einfach doppelt so teuer geworden ist, als es vorher war. Man kann es auch statistisch sehen, ich habe es leider jetzt nicht da, die Zahl, aber ich habe es letzte Woche auch besprochen. Von 2010 auf 2025 sind die Mieten im Durchschnitt in Österreich gestiegen um, ich weiß nicht, über 70%.
Mhm, so hoch?
Ja. Mhm. Und in der EU-Durchschnitt war 23%, plus minus. Ja, nagelt mich bitte nicht auf die Zahlen fest, aber diesen Gap, den sehen wir ja. Über 70% in Österreich, während das im EU-Durchschnitt 23. Natürlich, das waren die letzten 15 Jahre. Mir kommt es so falsch, als wäre es in den letzten 5 Jahren so gestiegen, weil es kommt natürlich dazu Strom, Energie, es kommt dazu Essen. Wir haben es alle mitbekommen. Es bleibt immer weniger im Geldbeutel über. Das, was du verdient hast, von dem kannst du dir immer weniger dein Leben leisten, diese Lebenserhaltungskosten. Die Menschen werden wütend. Und was die Menschen aber nicht haben, ist Zeit, um sich mit all dem auseinanderzusetzen, worüber wir jetzt quatschen. Ich hoffe, dass ich mit dem Podcast ein bisschen helfen kann.
Was bringt die Auseinandersetzung damit?
Also, naja, die haben auch, das ist auch nicht ihre Rolle. Ja, man hat, dafür hat man die Politik.
Genau. Es gibt die Politik und die Politik versagt dabei, dieses Thema ordentlich anzugehen.
Wir haben seit vielen, vielen Monaten, ich will jetzt wieder die Zahlen nicht sagen, weil die war letzte Woche schon, aber seit sehr vielen Monaten, ich glaube, es sind über 30 Monate, steigt die Arbeitslosenzahl auch in Österreich, die Prozentzahl. Die Menschen haben deutlich Probleme und die meisten, die betroffen sind, diese Menschen sind die älteren Menschen, also ich glaube 55 plus ist betroffen davon, die vor der Pension jetzt noch einen Job sich suchen müssen, sind viele Frauen betroffen und Menschen, die jetzt vielleicht nicht die besten Chancen am Bildungsmarkt hatten oder auch einfach andere Interessen hatten. Muss ja nicht jeder. Wie schaffen wir es, dass diese Menschen Vertrauen in die Demokratie haben? Und wie schaffen wir es, dass wir diese Situation für diese Menschen verbessern? Weil es ist ja jetzt irgendwie schon arg, wenn wir sagen, 70% sind die Mieten gestiegen, Strom ist teurer, Essen ist teurer. Das ist ja auch, das kann man auch nicht wegleugnen. Also die Ängste und Sorgen sind ja real.
Also du sagst, wie sie Vertrauen in die Demokratie haben sollen. Das ist tatsächlich eine wahnsinnig schwierige Frage, denn letztendlich, dass sich sozusagen der Durchschnittsmensch überhaupt politsystemische Fragen stellt, ist ja ein Anzeichen für eine gesellschaftliche Fehlstellung. Ja? Also normalerweise willst du ja mit der Politik als Durchschnittsmensch wenig zu tun haben, sondern du wirst ja gezwungen mehr oder weniger durch die aktuelle Situation. Ja? Also sozusagen die Situation ist in vielen Bereichen so schlimm geworden, dass du erstmals wirklich konkret Schuldige dafür brauchst. Ja? Und wir sagen immer, beziehungsweise die politische Linke, die progressive Linke, behauptet dann oft, die Menschen gehören besser mitgenommen. Ja. Auf diesen Weg, den diese Politiker begehen, die Bablers dieser Welt, auf den wollen die Menschen nun einmal nicht mitgenommen werden. Ja. Die Politik hat verdammt noch einmal dafür zu sorgen, dass es den Menschen so weit gut geht, dass sie sich ihre eigenen Lebensträume, sollten die in einem vernünftigen Rahmen sein, mit Menschenarbeit ermöglichen können. Ja. Also wir sehen ja, wenn man die Ö3-Jugendstudie zum Beispiel betrachtet, dass immer noch junge Menschen die gleichen Lebensziele haben wie ältere Menschen. Ein bisschen Eigentum, eine kleine Familie, ein Baum Pflanzen und so weiter. Ja. Dass das aber schlicht und ergreifend nicht mehr möglich ist, führt natürlich zu Wut. Aber
es ist ja nicht mehr möglich, oder es ist ja für uns jetzt nicht mehr möglich.
Nein, also es ist völlig undenkbar, dass du sozusagen mit einem normalen Einkommen, mit einer Familie, wo 60 Wochenarbeitsstunden passieren, 20% die Mutter, 20 Stunden die Mutter, 40 Stunden der Vater, ja, dass du mit dem aus normalen Handwerksberufen noch eine Eigentum aufziehst, ist denkbar unmöglich ohne Erbe.
Also wenn wir jetzt, auch wie ich und meine Frau oder wir halt den Partnerschaften auch jetzt beide 60 Stunden die Woche arbeiten, geht es nicht mehr aus.
Das ist das Schlimme. Ja, aber das Problem ist, dass keiner da ist, der was dir eine Lösung anbietet, außer die FPÖ.
Und was wäre die Lösung?
Die Lösung ist in vielen Fällen ist einmal eine Migrationsbegrenzung. Warum? Sprechen wir zum Beispiel über Immobilien. Es gibt den plakativen Spruch, Abschiebung schafft Wohnraum. Ja, aber das ist nicht völlig falsch. Wenn ich seit 2015 jedes Jahr eine mittelgroße österreichische Stadt zuwandern lasse und dann mich darüber wundere, dass die Mieten steigen, dann bin ich ja wirklich ein Fantast. Also, dass mehr Menschen mehr Wohnraum brauchen, dass dieser Wohnraum nicht gebaut wird. Und dann geht man her und sagt, ja, warum steigen die Mieten? Ja, deswegen, weil immer mehr sozusagen Konkurrenzkampf um die Niedrig- und Mittelprodukte stattfindet. Ja, also sozusagen, es geht beim Einkaufen das Gleiche, es gibt mehr Konsum, es gibt mehr Mietbedürfnis, es gibt mehr Druck am Gesundheitsmarkt. Und dann sagt man, ja, gut, aber wir brauchen ja die Menschen, die uns pflegen. Ja, aber warum suchen wir sie uns nicht aus? Also warum funktioniert Migration als eine seltsame Einbahnstraße, in der ich die Schleusen öffne und sage, jetzt kommen wir mal und dann sieben wir durch?
Ja, aber das ist ja nicht, wie Migration funktioniert.
Doch.
Migration würde ja, gelungene Integration und Migration würde ja funktionieren, indem wir halt das reglementieren und schauen, dass es gut funktioniert. Das ist ja viel zu einfach ausgedrückt zu sagen, es sind jetzt so viele Menschen hergezogen, dass die Mieten teurer geworden sind. Weil in Wahrheit, kümmere ich mich um weitere Familie, um eine Mietwohnung. Ich habe die Miete nicht einfach drastisch erhöht. Ich hätte es gesetzlich können. Habe ich nicht, weil ich den jungen Pärchen, das da gewohnt hat, und dass da sich, keine Ahnung, dass die wollen ja jetzt auch ihr Leben weiterleben. Das werde ich jetzt nicht ihnen aufdrücken. Und Gott sei Dank habe ich eine Wohnung, wo mir das auch nicht passiert ist. Aber ich bin in den letzten Jahren öfter umgezogen und in der Wohnung, in der ich zuvor gewohnt habe, hat die Vermieterin einfach die jedes Mal, wenn sie die Möglichkeit hatte, to the fullest die Miete erhöht.
Ja, aber warum
und ich konnte nichts dagegen tun.
Warum soll sie es nicht tun?
Weil man es gesetzlich halt anpassen müsste.
Ja, warum willst du immer alles nur neu reglementieren? Also
wir müssen die großen
Stellschrauben verändern. Ja, wir müssen dieses System
Das ist ja die große Stellschraube. Die Stromkosten, wenn die Zuwanderung nicht stattgefunden hätte, dann wären die Stromkosten nicht gestiegen. Stimme ich dir so weit zu, dass wenn der Angriffskrieg auf die Ukraine nicht stattgefunden hätte, wir vielleicht eine bessere Situation hätten, was Energiekosten
angeht. Ich bin überzeugt davon, dass wir sind. Aber auch da, es passiert einfach nichts. Die Politik müsste längst aus diesem Merit-Order-System raus. Ja? Also wir zahlen immer noch sozusagen immer die teuerste Produktionsmöglichkeit und die ist nun mal Strom aus Gas seit der Ukraine. Ja? Aber es passiert nichts. Es müsste auf EU-Ebene beschlossen werden. Sie tun es nicht, weil sich sozusagen natürlich auch die Steuereinnahmen drastisch senken, wenn der Strom wieder billiger wird.
Ein paar Sachen sind da passiert, aber viel zu spät auch. Ne?
Ja, viel zu spät und du merkst das ja nicht. Ja. Also was war die letzte politische Entscheidung, die du effektiv positiv in deinem persönlichen Leben gemerkt hast?
Was ich gesehen habe, war es ja nicht in der Zeit, auch in der Regierung?
Jetzt war 17, zwar 19, aber das war ja vor Covid,
da gab's ja, vor Angriffskrieg. Da hast du recht, Entschuldigung. Ja. Ich meinte nur, da hatten wir ja auch schon einen Migrationszuwachs, ne?
Also Migrationszuwachs hatten wir damals sozusagen keinen, aber natürlich ist dieses Thema der Migration ein omnipräsentes, dass man aber jetzt auch nicht sozusagen, also das ist ja im Kern so ein bisschen ein rhetorischer Trick. Ja? Wie viele Asylzahlen hat Innenminister Kickl gehabt? Ja?
Ja, was also glaubt man denn?
Also das ist unbedingt sozusagen immer so ein bisschen eine Zweispaltigkeit. Auf der einen Seite sagt man, na, die FPÖ, die sind so rassistisch und wollen keine Zuwanderung. Auf der anderen Seite hat so viel Zuwanderung gehabt. Ja, was wollen wir jetzt? Mhm. Natürlich sind wir die Partei, die Zuwanderung begrenzt, so gut wie es möglich ist. Ja? Dass das in 2 Jahren oder in 2 Monaten nicht vollumfänglich möglich ist, ist vorstellbar. Aber ich glaube, man kann der FPÖ glauben, dass sie sozusagen den aktuellen Zuwanderungsweg nicht weitergehen wird.
Da hast du auch komplett recht. Auf den Punkt wollte ich auch nicht hinaus. Ich würde niemals sagen, warum habt ihr Leute reingelassen? Weil ich bin ja dafür, dass man eine gelungene Integration stattfinden lässt und ich bin auch dafür, dass man den Menschen, die Hilfe und Schutz brauchen, Hilfe und Schutz bietet, prinzipiell einmal. Und da würde ich niemals in Frage stellen, warum das gemacht worden ist. Ich stelle eher in Frage, ob uns das irgendwas geholfen hätte, ob die letzten Jahre anders gelaufen wären und wir uns das Leben mehr leisten könnten, einfach aus dem Grund, dass wir jetzt gesagt hätten, wir nehmen keine Menschen hier auf. Es ist die Menschen, die daherkommen. Im Prinzip, ich habe mit Menschen zu tun gehabt. Ich habe halt selber in einem Verein gearbeitet, wo ich Menschen halt unterstützt habe, bei dem, wie sie dann auch hier in eine Lehre kommen etc. Und solche Geschichten, da gibt es auch Podcast-Folgen dazu, deswegen ist das eh sehr offiziell. Und du siehst in der Regel, auch wenn du an irgendwelche Baustellen gehst oder auch an gewisse Pflegebereiche gehst, nicht alle Pflegebereiche, aber an gewisse Pflegebereiche, Menschen, die damals hergekommen sind und mittlerweile integriert sind am Arbeitsmarkt und die auch somit ins Steuersystem einzahlen, das uns helfen würde, einerseits uns um die älteren Menschen zu kümmern, die auch immer mehr werden und das Pensionssystem, ich weiß nicht, wie wir zwei uns darüber nachdenken sollen.
Und du siehst in gewissen Bereichen, zum Beispiel Bahnhof, ja, Menschen, die jetzt mit Drogen handeln, die damals hergekommen sind. Warum kann ich nicht das eine haben ohne das andere? Warum sozusagen muss ich immer den Ausgleich finden? Mhm. Ich habe ein paar positive Aspekte aus Migration. Na gut, dann muss ich alle negativen schlucken. Also und
wenn gar nicht.
Aber wir tun's.
Gar nicht.
Also ich will nicht anders darstellbar.
Ich will nicht, also wie du gerade gesagt hast, ein paar positive Aspekte aus der Migration und deswegen alle anderen negativen schlucken, sollten wir nicht machen. Und
dann genauso, dürfen wir es nicht mehr tun.
Aber genauso sollten wir auch nicht aufgrund ein paar negative Aspekte, die es halt gibt, die gesellschaftlich wachsen, alle anderen positiven schlucken.
Aber es ist ja quantifizierbar.
Aber du hast
also
ja gesagt,
die Zahlen. Also ich kann ja sagen, was sind die positiven Effekte, was sind die negativen Effekte. Wenn, was ist es mittlerweile, 2/3 der Sozialhilfeempfänger in Wien mit Menschen mit Migrationshintergrund sind, ja, dann weiß ich ja, das ist ein negativer Aspekt.
Aber heißt Migration. Halt Migrationshintergrund, falle ich da dann auch rein, wenn ich das wäre?
Bist du Sozialhilfeempfänger?
Nein, aber wenn ich Sozialhilfeempfänger wäre, wenn ich jetzt einmal ein paar Monate arbeitslos wäre,
ja, war gut, ich wenn du bist ein paar Monate arbeitslos, das ist ja völlig was anderes.
Aber also, die in der Regel sehen
wir, aber ja, wir reden ja hier nicht über Menschen, die ein paar Monate arbeitslos sind, ja.
Aber die meisten Menschen sind das ja auch. Also die meisten Menschen sind ja die im Arbeitsmarkt willig sind zu arbeiten. Das macht wieder nicht wett, wie du schon gesagt hast, die kleine Zahl, die es gibt,
keine kleine Zahl. Es ist keine kleine Zahl.
Macht die Zahl ja nicht weg, aber die anhand von Zahlen kann man nicht bemessen, dass eine Migration dazu geführt hat, dass Wohnungen teurer geworden sind oder dass Lebenshaltungskosten gestiegen sind.
Also das meine ich. Das ist meiner Meinung nach schlicht und ergreifend eine Frage, sozusagen kann man die Welt beobachten und daran messen. Ja? Wie gesagt, noch einmal, es wird nicht jedes Jahr eine Stadt neu gebaut in Österreich anhand des Bauvolumens. Ja? Mhm. Aber es zieht jedes Jahr eine mittelgroße Stadt in dieses Land. Dass dann sozusagen gerade am unteren Mietmarkt ein Druck entsteht, ist logisch. Ja? Dasselbe mit dem Gesundheitssystem. Wenn ich sozusagen eine große Anzahl an Menschen zusätzlich versorgen muss und aus dieser Anzahl nicht adäquat dann eben die Pfleger und Ärzte entstehen, dann ist es logisch, dass es mehr Druck auslöst. Mhm. Diese Probleme kommen ja nicht von ungefähr. Ich sage nicht, dass jedes einzelne Problem, das wir hier sehen, die Folge dessen ist, weil Ausländer nach Österreich kommen. Ja? Das ist nicht, was ich sage. Mhm. Aber ich sage, die Dinge sind in einem Gesamtkonsens zu betrachten.
Ja, ich versuche auch den Gesamtkonsens zu strukturieren. Aber wenn wir sagen, wir sehen Dealer am Bahnhof, und das ist natürlich eine Straftat, und das kann man nicht, da würde ich nicht mehr sagen, das ist super.
Ja, aber der Staat kommt ja nicht mehr hinterher. Ja. Also es ist ja nicht so, als könnten wir dieses zivilisatorische Level, das wir aktuell haben, einfach beibehalten und gleichzeitig wegschauen bei dem Thema, wer löst denn die zivilisatorischen Spannungen aus?
Ich finde schon, dass der Staat hinterherkommt, weil die Kriminalstatistiken, wir sind auf einem Level, wo wir vor Corona waren. Wir sind gestiegen seit Corona, weil klar, Corona war mal zu aus, da haben wir, Gott sei Dank ist da weniger passiert. Und jetzt steigt man dann, wenn man wieder zu dem Level hinkommt, wo wir halt 2014 waren oder was. Das sind die Statistiken, während unsere Polizei immer besser wird in der Nachverfolgung. Also da gibt es auch die positiven Aspekte der Digitalisierung und der Weiterentwicklung, dass die Polizei und dass immer mehr Sachen auch angezeigt werden. Das ist eher wie ich das eigentlich sehe. Aber dass man dann aus jedem einzelnen oder aus den gleichen Fällen, die sind nicht, ich sage nicht einzelne, ich will nicht sagen, dass zu wenig, weil vielleicht war es 2014 schon zu viel, ist ja okay. War es auch in den 90ern zu viel, ist auch in Ordnung. Aber man muss ja nicht daraus einen Strick drehen, wo man sagen, hey, die Hölle ist vor uns, es wird alles viel schlimmer, es ist alles, man muss ja eher realistisch bleiben bei den Punkten, oder?
Wir sehen so viele Punkte gleich und dann frage ich mich, warum du so einen völlig unterschiedlichen Schluss daraus ziehst. Österreich hat so viele Polizisten wie noch nie. Mhm. Es hat in der Geschichte Österreichs noch nie einen Zeitpunkt gegeben, wo es so viele Polizisten gibt.
Okay.
Warum brauchen wir in einer Gesellschaft, die immer älter wird, immer mehr Polizisten? Meiner Meinung nach, weil sie immer diverser wird, ja, und weil mit dieser Multikulturalität auch Multikriminalität mit ins Land geströmt ist. Ja.
Meine Meinung ist eine andere, aber ich sag's, wenn du fertig bist.
Fair enough. Mhm. Also, warum sozusagen kann man dann sagen, oh, der politische Islam, ja, das ist eine Riesenproblematik, das muss man reglementieren. Ungebrochene Massenzuwanderung ist ein Riesenproblem, das muss man reglementieren. Drogendealer am Bahnhof ist ein Riesenproblem, muss man reglementieren. Und dann sage ich, okay, lass uns das reglementieren. Dann sagst du, das ist aber jetzt dann sozusagen, dann verlieren wir ja die Differenzierung
ja.
Dieser politischen Themen. Ja. Nein, ich
sage, wir lösen
das Thema damit, dass wir die Migration auf ein Null stoppen und wer diesem Land nicht gut tut, auch wieder in sein Heimatland zurückführen. Ja.
Da ist der Punkt, wie wir es auch beim Mediensystem vorher schon hatten. Wir sind uns nicht uneinig, dass wir es reglementieren müssen. Also die Dealer am Bahnhof, genauso wie alles Extremistische, auch den politischen Islam, der macht mir auch Sorgen. Und alle möglichen Punkte muss man reglementieren. Wie wir sie reglementieren, da sind wir uns uneinig. Wie wir sie zielgerichtet reglementieren und welchen Einfluss sie haben. Selbst wenn ich sage, dass diese Dealer am Bahnhof nicht unbedingt damit zu tun haben, dass wir uns das Leben nicht mehr leisten können, heißt das nicht, dass ich die Dealer am Bahnhof haben will. So, Gott bewahre, ich bin ein Familienmensch und ich möchte, dass so wie ich halt aufgewachsen bin und mich relativ sicher gefühlt habe und dass auch die nächste Generation aufwachsen kann und sich relativ sicher fühlt, alle Möglichkeiten hat und an einen Bahnhof gehen kann. Ich glaube, dass warum wir mehr Polizisten brauchen, mehr Polizisten und Polizistinnen haben, hat damit zu tun, wenn die Gesellschaft auch älter wird, dass wir vorsichtiger werden. Das ist auch wissenschaftlich gezeigt, gibt es Tendenzen in die Richtung, dass als die Gesellschaft selber noch jünger war, hat sie gewisse Dinge auch weniger als schlimm wahrgenommen. Dadurch, dass die Gesellschaft älter wird, also wir als Gesellschaft älter werden, machen wir uns auch schneller mal Sorgen. Das ist einmal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir wissen auch viel mehr von unserem Recht, uns zu helfen. Das heißt, wir gehen auch schneller mal zur Polizei und holen uns unser Recht. Das sind zwei Punkte, die man halt auch dazu nehmen muss. Das heißt, ich bin nicht dafür, dass wir einen Staat brauchen, der jetzt durch und durch nur von Polizisten, dass wir nur noch Polizisten haben und dass wir so viel Kriminalität haben, dass wir immer so viele Polizisten brauchen. Aber wenn wir sagen, hey, Polizei brauchen werden wir immer. Das ist kein Problem. Die Polizei zu stärken, ihren Job zu machen, das werden wir immer müssen. Das ist kein Problem. Und dabei auch weiterhin bleiben und da aber nicht die Schlüsse ziehen, dass deswegen jetzt irgendwie die Mieten höher werden. Das will ich nur halt separat betrachten.
Was ist dann da sozusagen die Anzahl an Polizisten, die wir brauchen?
das weiß ich nicht. Sorry,
gibt es da irgendwann ein Cap oder läuft es sozusagen einfach unbegrenzt durch? Muss es immer Rekrutierungskampagnen für die Polizei geben? Muss es sozusagen immer ein Anstieg der Polizeipräsenz sein? Ja? Also das sind immer, ich verstehe das, das Endgame des multikulturellen Staates nicht. Ja? Muss immer mehr Geld in Integration ausgegeben werden? Muss es immer mehr Sozialarbeiter geben? Also wo ist da der Cap? Wo sagen wir, okay, jetzt haben wir ein Niveau erreicht und jetzt beginnt das schöne Tralala-Land
ja, aber da zu ist florieren. Ja,
das ist, das jetzt ist das Gänsebümchenland da und jetzt sind wir alle Menschen Brüder und jetzt läuft es. Ja? Also jedes Problem in diesem Land wird einfach mit Geld beschmissen, dass Menschen arbeiten. Und dann sagt man in 3 Jahren, naja, jetzt haben die Integrationsprozesse nicht so gefruchtet. Was wir brauchen, ist mehr Geld in der Integration.
Aber da ist allein in dem, wie du das gerade erzählst, und das ist es, was mich auch so oft stört, ist, du erzählst es gerade so, als ob Multikulti der Grund ist dafür, dass wir mehr Polizei brauchen. Während ich dir sage, die Kriminalitätsrate ist dort, wo sie auch schon vor einem Jahrzehnt war. Die hat nichts mit der Zuwanderung zu tun. Und selbst wenn du dir die Prozente anschaust, von welchen Menschen, auch von welchen Menschen, die zugewandert sind, die kriminellen Fälle stattfinden, sind das nicht die Menschen, sind das nicht die Afghanen und Syrer, zum großen Teil. Natürlich sind auch hier dabei.
Mehr als eine Durchschnittsbevölkerung.
Aber sie sind nicht da. Und dass man das trotzdem beobachten muss, eingrenzen muss oder auch noch runterkriegen muss und die Maßnahmen und reglementieren, so wie du sagst, bin ich ja bei dir.
Warum sind 19% der Menschen in Österreich, fangen wir mal vorne, warum sind 19% der Menschen, die nicht in Österreich geboren sind, sagen wir den Satz noch einmal von vorne, warum sind 19% der Menschen, die in Österreich leben, Ausländer? Und diese 19% zu 48% für Gewaltverbrechen verantwortlich, wenn nicht Multikulti damit zu tun hat. Wie funktioniert das? Wie funktioniert diese völlige,
überproportionale,
anschauen. 19% der Menschen in Österreich sind keine österreichischen Staatsbürger, sind für 48% der Gewaltverbrechen.
Sind keine Staatsbürger, sagst du, oder nicht hier geboren?
Was ist sind keine Staatsbürger.
Keine Staatsbürger.
Und sind für 48% der Gewaltverbrechen verantwortlich. Warum? Wenn das nichts miteinander zu tun hat und du sagst, die Kriminalitätsstatistik sozusagen bleibt ungefähr gleich hoch, ja, dann sage ich, ja stimmt, ich habe was vorher schon angesprochen, wir haben eine alternde Gesellschaft, also sozusagen Verbrechen, die damals in Jugendbanden, was weiß ich, ja, von mir aus in einer kleinen Provinzstadt wie Saalfelden, das liegt in der Nähe von mir, ja, stattgefunden haben, passieren jetzt nicht mehr, weil es weniger einheimische junge Menschen gibt, die damals halt dann irgendwo, weiß ich nicht, ein bisschen Benzin gefladert haben oder so. Aber dafür passiert die Straftat dann in Wien. Also du hast einfach Kriminalität-Hotspots, in der Delikte passieren in einer Brutalität, die lange Zeit unbekannt war. Ja? Eine berühmte Zahl, die kannst du nachschauen, die ist 100% richtig. In der Bundesrepublik Deutschland, das ist jetzt ein anderes Land, aber ist uns kulturell und so weiter sehr ähnlich, auch von der Demografie, hast du jeden Tag eine Massenvergewaltigung. Gibt es irgendjemanden auf dieser Welt, der behaupten möchte, du hattest in der Bundesrepublik Deutschland auch vor 20 Jahren jeden Tag eine Massenvergewaltigung? Natürlich nicht.
Möchte ich nicht.
Es aber ist sozusagen
ich möchte
mit
den
der
Punkt
Zuwanderung
trotzdem,
auch eine
trotzdem
Art Punkt, der Brutalität zugewandert, die man nicht wegdiskutieren
also
kann.
Du kannst dir auf jeden Fall jegliche Statistik zur österreichischen Kriminalität anschauen und auch wenn du sagst, wenn man sagt, es sind so und so viel Prozent, die aus dem Ausland, also nicht österreichische Staatsbürger sind, wo die Staatsbürgerschaft ist. Ich möchte nicht unbedingt die Länder erwähnen, es sind aber europäische Länder, wo auch viel, die Hintergründe darstellen der Menschen, die Kriminalität begehen, also die angezeigt werden. Und nicht die Masse, wie es vermuten lässt, wie du es jetzt gerade darstellen lässt. Das ist jetzt die Menschen werden, die hergeflüchtet werden oder die Menschen, die,
aber mit,
die ich sage mal eher.
Aber ich darf doch jede Straftat verhindern wollen. Also ich darf doch sozusagen auch sagen, ich will die 300 Messerstechereien, die wir jetzt im Laufe der letzten 2 Jahren gehabt haben,
unbedingt.
Nicht haben.
Nein, unbedingt.
Also
Sebastian, das sind wir uns auf jeden Fall
einfach. Ich kann ja die Zeitung aufschlagen und dann lese ich Tatverdächtiger Syrer, Tatverdächtiger Afghane, Tatverdächtiger.
Es kommt doch an, welche Zeitung aufschlägt.
Das ist ja, die einen berichten es halt nicht mehr. Ja? Also wir können nicht so tun, als würden im Leben so Umfeld sozusagen
der
Gegenden, wo sehr viel einheimische Österreicher leben oder Menschen, die wunderbar assimiliert oder integriert sind, ja, dieselbe Art der brutalen Verbrechen stattfinden, wie dort, wo das eben nicht der Fall
die
ist.
Die Brutalität der Verbrechen, da stimme ich dir nämlich zu, die wächst. Also selbst wenn die Zahl gleich geblieben ist, was mir Experten und Expertinnen gesagt haben, auch in diesem Podcast war, dass die Brutalität der Verbrechen wächst, sagen auch die Menschen aus der Polizei selber. Aber das ist auch ein weltweites Phänomen. Man muss auch zurückführen, woher das kommt. Das hat auch nichts mit dem Hintergrund zu tun. und. Und leider wächst die Brutalität bei Schlägereien im Schulhof genauso, egal wo du herkommst. Das ist leider ein Problem, das wir haben. Ich will jetzt auch nicht unbedingt die Schulhof, den Schulhof jetzt so schlecht reden, weil ich habe auch Lehrer und Lehrerinnen da gehabt aus verschiedensten Schulen und die haben alle gesagt, bei uns passiert das nicht. Aber das will nicht, keiner wollte davon wegwischen, dass es trotzdem Schulen gibt, wo das passiert. Es gibt halt sogenannte Brennpunktschulen, auch wenn man den Begriff nicht jeder verwenden wollte von den Lehrern und Lehrerinnen, muss man differenziert betrachten. Und ich meine nur eben diese differenzierte Betrachtungsweise fehlt mir, weil was ich höre, führt für mich zu einer Angst, die nicht so reflektiert ist, wie die Arbeit, die wir vielleicht machen müssen. Bei den Leuten und was, warum natürlich es mir persönlich nahe geht, ist, weil diese Angst teilweise dann auf mein persönliches Leben einen Einfluss hat. Weil ich werde betrachtet wie jemand. Du siehst ja mir an, ich bin braun, also man sieht mir an, man hört mir nichts an, weil ich laufe nicht rum und rede mit jedem. Und ich bin der, der dann auch in diesen Topf fällt von Menschen, die vermeintlich krimineller sind als andere Menschen, was nicht der Fall ist. Meiner Meinung nach. Ne?
Also es ist auf jeden Fall der Fall, davon gehe ich nicht runter, dass zugewanderte Kriminelle sind als die Normbevölkerung. Also das ist statistisch sozusagen einfach greifbar. Der trainierte Linke sagt ja dann, das sind sozioökonomische Faktoren. Ja,
ich bin ja kein trainierter irgendwas.
Ja, ne? Der wird dann sagen, aber selbst dort ist man sich mittlerweile einig, ja, es gibt ein Problem, vor allem in jungen migrantischen Strukturen. Ja.
Aber du bleibst bei deinem Punkt und das war ja auch zu erwarten. Also ich habe jetzt nicht gehabt, dass wir unsere Meinungen
ändern. Du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt und den möchte ich noch kurz ansprechen.
Natürlich.
Wo wir arbeiten müssen. Was ist, wenn ich das als Normbevölkerung einfach nicht mehr will?
Was ist eine Normbevölkerung?
Sozusagen das Gros der Bevölkerung. Ja. Also können wir in diesem Land vielleicht einmal andenken, eine Bevölkerungsbefragung zu machen? Möchtest du wirklich in einer multikulturellen Gesellschaft leben und möchtest du, dass im Schnitt 4-5% deiner Steuerlast im Jahr nur darauf fällt, diese Gesellschaft zu tragen, damit Integrationsprozesse stattfinden können, damit die Unterbringung von Gefängnissen passiert, die Gesundheitsfragen und so weiter und so fort. Ja? Darf ich nicht einfach einmal Nein sagen? Darf ich sozusagen als politische Masse einfach sagen, ich will keine Integration mehr? Ich habe keine Lust mehr darauf, in dieser Menge Menschen in dieses Land zu lassen und dann zu versuchen, mit besseren oder schlechteren Erfolg, die so weit zu integrieren, dass sie zumindest kein Störfaktor mehr sind. Ja? Bei mir rennt man da keine offenen Türen mehr ein für bessere Migrationsstromleitungen, für bessere Integrationsmaßnahmen. Weil es die Realsituation nicht mehr hergibt.
Ich meine, was klar ist, wir, glaube ich, wollen beide auch über Themen diskutieren, aber nicht einander von irgendwas überzeugen. Das wäre jetzt besonders komisch, nach so vielen Jahren.
Ich repliziere auf das, was du sagst.
Und ich finde es trotzdem noch leiwand, dass wir miteinander reden. Das ist ja auch ganz in Ordnung. Aber das ist ja der Punkt. Sicher darfst du es sagen. Du darfst es ja sagen. Wir diskutieren nur drüber und ich denke mir, darf ich nicht auf der anderen Seite sagen, und ich glaube schon, ich darf, weil du hörst mir ja auch zu. Ich möchte gerne, dass die immer älter werdende Bevölkerung eine gescheite Pension hat. Dass wir gegen Altersarmut kämpfen und uns überlegen, welche Mittel haben wir da. Und dann überlegen, gibt es irgendwelche Probleme, gibt es Sicherheitsprobleme und dann die genau analysieren, ohne dabei Sachen anzugehen, die nichts bringen würden. Und das ist, was ich meine. Wenn wir jetzt einen Integrationsstopp machen, würde nicht dazu führen, dass wir uns eine bessere Pension leisten können. Wir würden auch nicht bessere Miete
haben. Aber auch nicht
und auch nicht die Lebenserhaltungskosten.
Es würde aber auch, wenn wir keinen Integrationsstopp machen würden, würde das Gegenteil auch nicht behaupten. Es würde auch nicht dafür sorgen, dass wir schlechtere Pensionsversorgung haben. Es würde nicht dafür sorgen, dass wir höhere Mieten haben, sondern das sind verschiedene Themenaspekte. Und es gibt durchaus meiner Meinung nach das Recht eines Staatsvolkes, sich dazu erklären, dass man sagt, okay, ich habe ein Interesse, dass dieses Land kulturell in etwa, natürlich ist Kultur immer ein dynamischer Prozess, ja, aber in etwa so bleibt, wie sie ist. Ja. Also woher diese Vorstellung kommt, dass Migration immer nur in eine Richtung gehen kann, immer nur mehr. Das ist mir völlig unerklärlich. Also wir sehen ja auch diese globalisierenden Effekte nicht. Es ist ja nicht so, als würde sich in Syrien plötzlich eine österreichische Diaspora bilden. Ja? Gibt es nicht.
Aber also, die Lebensbedingungen sind ja hier eindeutig besser.
Vom globalen Süden in den globalen Norden.
Aber die Lebensbedingungen sind ja auch hier eindeutig besser. Es ist ja auch klar, dass wir hier bleiben. Und dann auch, wenn wir jetzt überlegen, wie das Klima sich in den nächsten Jahrzehnten ändert, dann wird es leider immer mehr Flüchtlingsbewegungen geben. Ne? Also wird es immer mehr Ströme geben.
Okay, gibt es da irgendwo eine Stopptaste oder gibt es die nie?
Wir müssen Lösungen finden. Ich weiß nicht, ob wir die Klimakrise lösen können. Ich weiß nicht, ob wir da die zwei Experten sind, um über die Klimakrise zu reden, um die zu lösen. Also ich bin schon der Meinung, wir können nicht alle in Simmering wohnen. Das wird nicht funktionieren. Ja, wir müssen uns natürlich aufteilen. Aber wir müssen uns halt überlegen, gemeinschaftlich, okay, wie tun wir dann? Ja, aber also ich lasse nicht meinen Nachbarn, weil er jetzt einen Wasserschaden hat, einfach am Gang stehen, sondern ich sage, okay, wenn jetzt alle von uns einen Wasserschaden haben, dann müssen wir ja irgendwie das Gebäude sanieren. Das müssen wir machen. Und dann müssen wir schauen, dass es wieder funktioniert.
Ich will aber auch nicht, dass alle in Salbach-Hinterklemm leben, falls du jetzt irgendwo sozusagen noch freie Flecken in Österreich suchst. Ja? Also, wir sind uns ja alle einig. Vielleicht, ich mag diese sozusagen Zirkelschlüsse immer nicht so gern. Du bist jetzt auch meiner Meinung. Aber wahrscheinlich können wir uns darauf einigen, es können nicht alle da wohnen. Also sozusagen, es muss einen Moment geben, wo Europa die Stopptaste bezüglich Migration drückt.
Ich bin der Meinung,
wir haben Geburtenraten in Nigeria zum Beispiel.
Ich bin der Meinung, man kann es nicht unkontrolliert
machen.
Wir können es nicht unkontrolliert machen.
Aber was willst du kontrollieren? Was willst du kontrollieren? Die Grenze?
Naja, du sprichst ja auch von einer
Human.
Selbst wenn du sagst, du drückst die Stopptaste, meine ich, ist es eine Reglementierung. Und wir müssen es reglementieren. Ich bin nicht für die Stopptaste. Ich bin für die Reglementierung. Und vor allem, warum für mich Migration so ein, in den letzten Jahren auch noch so ein Thema geworden ist mit so einem negativen Beigeschmack, wo ich zu dir sage, ich habe das Gefühl, es betrifft mittlerweile mich, ist, weil ihr nicht nur von Migration sprecht, sondern ihr sprecht auch von Remigration.
Ja.
Und da wieder, wen wird das eher betreffen, dich oder mich?
Keinen von uns beiden.
Bist du da sicher dessen?
Ja, weil ich...
Wie kann ich sicher gehen? Weil die Aussagen, die ich höre, auch bei von einem Treffen in, wo waren das, in Potsdam, wo dieser Begriff dann auf einmal so groß geworden ist wieder und dann hat man das immer mehr verwendet, da geht es dann immer um Menschen, die nicht assimiliert sind. Da frage ich mich, was heißt für dich assimiliert? Weil ich habe eine andere Meinung als du. Ich glaube, dass wir beide uns respektieren und dann generell jetzt, uns jetzt nicht irgendwas Böses wollen. Aber wie kann ich davon sicher gehen, dass die Menschen, die draußen rumlaufen und schreien Ausländer raus und mich anschauen und an den Boden spucken, wenn ich jetzt vorbeigehe, das ist nicht die Masse. Das glaube ich nicht. Die Masse will friedlich leben.
Die Masse will Menschen.
Ich sage, die Masse will friedlich leben. Die Masse will leistbares Wohnen. Die Masse will cool arbeiten. Wie du schon sagst, wollen einen Baum pflanzen und mit ihrer Familie ihr Leben verbringen. Die Masse will diesen Hass nicht. Ich will nur diesen Hass nicht größer werden lassen und vor allem schauen, dass er nicht jetzt mir gegenüber wirkt oder auch anderen Menschen, die mir wichtig sind, die vielleicht mir ein bisschen ähnlich ausschauen.
Aber dann muss man leider die faulen Äpfel auch benennen dürfen. Ja? Also damit du eben diesen Punkt nicht erreichst, wo Pauschalisierungen stattfinden, muss man über das Problem reden dürfen. Ja? Und wenn du irgendwelche Talahombanden herumstreifen hast, ja, dann ist das sozusagen erst dann eine Synchronizität zu dir, wenn der Staat dort nicht handelt.
Mhm.
Also sozusagen, wenn der Mensch immer skeptisch, also jedem Menschen gegenüber skeptisch werden muss, weil er negative Erfahrungen gemacht hat mit Menschen, die sozusagen in dasselbe Schema passen und nicht erlebt hat, dass der Staat adäquat darauf reagiert hat, dann wird er vorsichtiger. Also jeden Tag, den wir verstreifen lassen, ohne die notwendigen Maßnahmen einer Gegenmigration, Remigration einzuleiten, ist ein Tag, an dem es schwieriger wird, gesellschaftlich zusammenzuleben mit allen, die eben nicht in dieses Schema passen. Schlicht und ergreifend, schau mal, alleine, dass wir ein leidenschaftliches Gespräch über österreichische Innenpolitik führen, ja, indem wir wirklich uns ins Detail versteifen, ist ja der beste Beweis, dass wir sozusagen ein gleich großes Interesse am Wohlergehen dieses Landes haben.
Mhm.
Aus verschiedenen Blickpunkten, aber ein gleich großes Interesse.
Mhm.
Jetzt an selbst wenn ich jetzt einmal quasi ein Privileg daraus ziehe, dass ich sozusagen zu 100% Österreicher bin, wie österreichisch das es nur geht, ja, bist du ja offensichtlich gleich viel Österreicher, einfach aus deinem Assimilationsprozess heraus. Ja.
Mhm.
Und das ist aber nicht die Norm. Das ist nicht die Norm der Migration. Und ja, ganz bestimmt nicht das Zielfenster für Remigration. Ja. Weil jetzt mal...
Ich glaube, die Rhetorik, die macht halt leider, dass sie, ich glaube dir,
ja.
Ich glaube dir, dass wenn ich zu dir komme und sage, hey, trink mal einen Schnaps gemeinsam, wir wollen einen Schnaps gemeinsam trinken und wollen, dass einfach eine Ruhe ist draußen und wir gemeinsam einen Schnaps trinken können und eine gute Zeit miteinander verbringen. Aber diese Rhetorik, die führt dazu, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die ihre Wut in eine Richtung steuern und die Wut ist aber da, weil Altersarmut herrscht bei einer immer älter werdenden Gesellschaft, weil wir uns Mieten nicht leisten können, selbst wenn man gut verdient, das ist ja schon, Eigentum hast du schon vergessen, haben wir eh schon gesagt, weil wir uns das Essen nicht mehr leisten können, weil ich versuche jetzt noch regional zu kaufen, aber Bio geht sich schon gar nicht mehr aus. Und das ist schwierig. Und
Leute fühlen sich fremd, wenn sie in Gegenden wohnen, wo sozusagen ein Bevölkerungsaustausch im Gange ist, wenn nicht vollzogen ist. Auch das erzeugt Wut.
Ja.
Und ich bin nicht gewillt, und das sind sozusagen so rote Linien für mich, dass wir darüber nicht offen sprechen. Mhm. Also wenn ich jetzt sozusagen geboren bin in einer Gegend, wo ich als Mädchen aufgewachsen bin oder als Bub aufgewachsen bin, umgeben von Menschen, die gleich gesprochen haben wie ich, die das gleiche gegessen haben wie ich, und ich bin dann irgendwann übergeblieben. Also meine gesamte Lebensumgebung hat sich verändert, ist diverser geworden, multikultureller geworden. Ja, ich verstehe die Menschen nicht mehr, ich fürchte mich teilweise auch, weil eben jetzt in meiner Gegend sozusagen auch Kriminalität passiert, die ich nicht mehr zuordnen kann. Ja. Also früher hat es dann den so ein bisschen Menschen gegeben, wo du gewusst hast, ah, das ist ein schlimmer Finger. Ja. Jetzt kann ich es nicht mehr zuordnen. Ich finde, Gewalt passiert plötzlich spontan und willkürlich. Ja. Dann löst das auch Wut aus. Ja.
Das also, ja. Deswegen ist das möchte auch ich nur drauf schauen. Deswegen möchte ich nur darauf schauen, dass wir einerseits auch daran arbeiten, dass es diese Gegend nicht gibt.
Wie?
Die Mittel kann man uns überlegen, wenn wir noch eine Folge machen wahrscheinlich. Aber ja, ich bin bei dir.
Der erste, der
bei dir,
daran, dass man daran arbeitet, dass wir andere Leute damit stören.
Ich sag nur, ich bin bei dir, ja, dass man sagt, dass man daran arbeitet, dass es das nicht gibt. Und ich bin auch bei dir, dass man daran arbeitet, dass ich finde, dass es verschiedene Sprachen gibt. Das ist eine Bereicherung. Ich bin froh, dass ich eben zweisprachig aufgewachsen bin, weil ich tue mir sehr schwer mit Sprachen lernen. In der Schule Italienisch und Russisch lernen kann nichts, leider. Aber dass wir uns darauf einigen, dass wir eine Sprache haben, auf der wir miteinander sprechen. Das gibt auch Lehrer, die sagen, sie sagen ihren Schülern, redet miteinander, welche Sprache ihr wollt, aber sobald, es muss jeder, der da ist, es verstehen. Das heißt, wenn du jetzt zu zweit mit jemandem sprichst, dann sprich Spanisch, aber sobald jemand Drittes da ist, der halt nur Deutsch spricht, muss jeder Deutsch sprechen und solche Geschichten. Das finde ich auch super wichtig, ist auch vielleicht eine Respektsache, und darüber können wir reden. Ich glaube nur, dass diese Wut der Menschen eben nicht in diese Richtung gelenkt werden sollte, weil die uns nicht weiterhelfen wird. Das ist einfach nur der Punkt, den ich habe. Aber wir bleiben beide bei unseren Punkten.
Wir tun uns beide schwer. Ist nicht steuerbar. Die Wut hat einen Ursprung, und wenn der Ursprung nicht beseitigt wird, sozusagen, wenn man nicht die Probleme löst, wird man die Wut der Menschen nicht.
Da bin ich komplett bei dir. Die Probleme, die wir lösen müssen, und das, was wir wollen, ist, dass es ein friedliches Zusammenleben gibt, unbedingt, dass unsere Kultur gestärkt wird, so wie wir sie kennen und auch mögen. Deswegen leben wir ja gerne da, dass das gestärkt wird.
Wenn das breiter gesellschaftlicher Konsens wäre, wäre es leichter. Ja?
Dass das, die Kriminalität gesenkt wird, dass wir Wohnen uns leisten können, dass wir uns Nahrung leisten können, und eine friedliches, schönes Zusammenleben haben, oder? Darauf können wir uns einigen. Ich sage das jetzt gerade nur, weil ich weiß, du musst bald weg, und ja, wir tun uns beide schwer, einen Schlusspunkt zu ziehen. Weil
lass uns darauf einigen, dass wir sozusagen von unterschiedlichen Perspektiven aus das Beste für dieses Land wollen.
Das können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, wir werden beide genug negative Kommentare zu uns, zu dem, wie wir uns geschlagen haben, geben. Aber das ist in Ordnung, weil der Austausch ist mir wichtig. Der Austausch mit Leuten, die deine Meinung haben, plus minus, weil die Meinungen variieren, und die meine Meinung haben, plus minus, und die eine ganz andere Meinung haben, das ist mir wichtig, dass wir miteinander sprechen, weil ich glaube, so werden wir Lösungen finden. Wenn irgendeiner von uns beiden glaubt, er hat komplett recht, dann ist er ein bisschen größenwahnsinnig. Also das würde ich nie von mir behaupten. Deswegen danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast.
Darf ich sehr gerne,
abschließend trotzdem noch eine Frage noch stellen?
Klar.
Du bist in der Politik.
Ja.
Du bist sehr aktiv und sehr engagiert, zumindest was ich auf Social Media jetzt gesehen habe, bevor ich abgedriftet bin gestern. In der Politik wäre ja dein Ziel, eben ein besseres Miteinander und eine schöne Zukunft für uns zu generieren, oder? Vielleicht kannst du abschließend sagen, wir sind jetzt auch am Jahresende, wir sind ein bisschen in der besinnlichen Zeit bald. Für mich ist schon Weihnachtszeit, weil ich freue mich immer drauf. Adventmärkte haben wir auch schon offen. Was stimmt dich positiv? Gibt es was dich positiv stimmt, und was stimmt dich positiv? Was können wir mitnehmen?
Was mich auf jeden Fall positiv stimmt, ist, dass sozusagen die Dinge, die man sagen darf, wieder weiter aufgehen. Also, dass es einen Aufbruch gibt in den Denkmöglichkeiten, die in diesem Land jetzt wieder möglich sind, dass es sozusagen auch große Unterstützung gibt für Herbert Kickl, für die Volkskanzlerschaft, die dann hoffentlich mit der nächsten Wahl besiegelt sein wird. Und da bin ich sehr positiv, dass wir das vielleicht schon nächstes Jahr erleben dürfen. Und das ist durchaus eine Perspektive.
Danke, dass du da warst, Sebastian.
Danke dir.